Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung vom staatlichen israelischen Verkehrsbüro. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Es ist Dezember 2022. Jochen Schliemann und Michael Dietz sitzen an einem Samstagmorgen, so gegen 13 Uhr, das sind unsere Morgenleute, draußen vor einem wunderschönen Café in der 25 Grad warmen Sonne. Um uns herum stehen so Blumentöpfe und so kleine Palmen. Es kommt Shashuka und Ex-Benedict auf den Tisch. Für mich dazu so ein wirklich duftender Hafermilch-Flat White. Jochen ballert sich einen frisch gebrühten Tee rein und wir gucken uns etwas müde und glücklich in die Augen. Irgendwann sagt Jochen, was ist das für eine abgefahrene Stadt? Ich sage, was war das für eine Nacht? Und damit willkommen in Tel Aviv und willkommen bei einer neuen Folge von Reisen, Reisen, der Podcast. Hallo Jochen.
Hallo, ich hatte auch einen frisch gepressten Saft, das weißt du nicht mehr, aber ich dachte, ich füge das noch kurz an.
Das hilft mir. Vielleicht weiß ich es auch nicht mehr. Auf dieser Karte in diesem Restaurant gab es Frühstückscocktails. Ja. Also weil es war ja schon 13 Uhr, also es gab wirklich Breakfast-Cocktails. Das nur einmal noch so ein bisschen euch einen Hinweis geben, was für Lifestyle in Tel Aviv herrscht. Tel Aviv, das ist unsere Folge. Und Jochen Schliemann und ich waren gemeinsam dort. Ich war ja vorher schon mal da und habe zu Jochen immer gesagt, Jochen, wir müssen nach Israel und Jochen, wir müssen nach Tel Aviv. Habe ich dir zu viel versprochen?
Nein, du hast sogar zu wenig versprochen, obwohl du eigentlich zu viel versprochen hast. Das ergibt Sinn, denn diese Stadt ist unglaublich. Also das ist wirklich so. Also es gibt keine Stadt wie Tel Aviv. Sie ist sehr schön, sie hat eine unglaublich hohe Lebensqualität, was eben so Kulinarik und so angeht. Ich habe keine Stadt in meinem Leben erlebt, die so eine Party feiert. Immer. Mhm. Also wir reden nicht von zwischen 2 und 3 geht's mal ein bisschen ab oder an der Ecke ist was los. Nein, das ist irgendwie überall so. Es gibt auch keine Stadt mit so einer Geschichte, so einer Mentalität und solchen Menschen in ganz vielen Facetten, die wir heute versuchen für euch aufzudröseln. Das macht wahnsinnig viel mit einem. Es ist schwer, da seinen Kopf drum aufzubauen, im positivsten Sinne. Es ist die abgefahrenste Stadt, eine der abgefahrensten Städte der Welt, finde ich, mitten am Strand. Es gibt 1 Million Superläden, diese absurd einmalige Geschichte und noch plus ganz viel anderes. Und ich habe als kleines Teasing noch, dazu kommen wir dann ganz spät in der Folge, das passend vielleicht sogar auf eine ganz abstruse Art und Weise, auf die ihr niemals kommt, das verrückteste Souvenir der Welt mitgebracht. Also diese Stadt hat mich sogar nachhaltig geprägt.
Also freut dich da drauf. Jochen hat mir gestern erzählt von dem Souvenir. Es ist wirklich eine sehr abgefahrene Geschichte. Es ist eine Jochen-Geschichte.
Das ist auch wieder sowas. Kann ich das bringen?
Ja. Ich weiß. Da muss man kurz überlegen. Darf man das überhaupt? Ist das kriminell, was da passiert ist? Also es ist eine Jochen-Schliemann-Geschichte. Freut euch auf den Schluss. Freut euch aber auf diese wahnsinnige Stadt, die jetzt keine Stadt ist, wo man sagt, das ist so total laid back. Es ist immer irgendwie Energie in dieser Stadt. Selbst beim Sonnenuntergang, beim romantischen Sonnenuntergang. Ich habe einen der schönsten gesehen. Vielleicht ist es nicht der allerschönste, aber der spannendste Sonnenuntergang. Das kann ich noch droppen und ein bisschen spoilern. Das alles gleich in dieser Folge. Vorher haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache, Jochen. Denn wir haben jetzt, wo wir gerade sprechen, es ist Januar 2023. Wir sind gut erzogen, wir sind alte Menschen. Frohes Neues. Erstmal das. Und dieses Jahr ist für uns total besonders, Jochen, weil wir gehen nicht nur mit unserem Podcast an den Start, sondern noch mit was ganz, ganz Neuem.
Ja, wir haben ein Buch geschrieben. Und das ist wundervoll. Sowohl das Buch selbst als auch der Umstand. Und es ist Nein, ich bin ja jetzt nicht so der optimistische oder selbstherrlichste Typ der Welt, wie du vielleicht weißt.
Das stimmt, ja.
Und das ist wirklich gut geworden. Und das freut einen. Also das Buch ist jetzt fertig. Es kommt raus am 23. Februar 2023. Also diese Folge erscheint hier im Januar, kurz danach sozusagen. Man kann das vorbestellen, wenn man es vorbestellt, sogar signiert. Ne? Gleich noch ein paar mehr Details dazu. Ich möchte nur vorwegnehmen, das ist ein Buch, das ist sozusagen Reisen, Reisen als Buchformat. Und das heißt, dass wir nicht einfach unsere Podcasts verschriftlichen oder so, sondern auf eine andere Art und Weise, nämlich mit dem Medium Sprache als Schreiber umgehen. Und in sehr schöner Art und Weise, wie ich finde, Michael, haben wir es geschafft, unseren Stil, so wie wir sind und ihr da draußen auch, auf Papier zu bringen, unsere Liebe fürs Reisen in kurzen Episoden sozusagen abzubilden. Das ist ein Buch, das unglaublich viel Reisefreude macht für Menschen, die schon gerne reisen oder für Leute, die mal reisen sollten, also wenn ihr es verschenken wollt oder so. Ich bin sehr stolz darauf.
Ja, es ist toll geworden, es sind tolle Geschichten dabei, ganz neue Geschichten. Also natürlich gibt es manchmal vielleicht auch mal, vielleicht erinnert man sich auch mal, dass irgendeiner das Großthema von uns schon im Podcast getoppt hat. Aber eigentlich sind das so wilde, wahnsinnige Geschichten, die wir erlebt haben, die im besten Sinne inspirieren wollen, euch inspirieren wollen. Und wir sind gespannt, wie es euch gefällt. Reisen, Reisen, das Buch kommt am 23. Februar. Und wir sind sehr gespannt, wie es euch gefällt.
Ja, also es stellt euch einfach vor, also es geht von Angst in einen schwedischen See zu springen, über ein Bad mit Krokodilen, über Chipsbestechung von irgendwelchen Polizisten in Mexiko. Es ist gefährlich, es ist lustig, es ist spannend, es ist lecker sozusagen. Es geht auch ein bisschen um Musik. Es ist ein wahnsinnig tolles Buch geworden und ihr wisst da draußen, dass ich das nicht so oft sage. Alle Infos findet ihr auch auf unserem Blog und auf unseren Instagram und auf unseren Social Media Kanälen, wie man da rankommt. Vorbestellen macht Sinn, dann ist es nämlich genau an dem Tag da, an dem es erscheint.
Unser Buch. Stimmt.
Reisen, ja. Das Buch.
Ja. Das so als Hinweis, wenn man es vorbestellt, das ist der große Vorteil, wenn man es vorbestellt, kriegt ihr es direkt am 23. nach Hause, ihr müsst nicht mal vor die Tür, geht natürlich bei jeder Buchhandlung, also bei eurem Buchhändler um die Ecke, support your local dealer, könnt ihr das Buch vorbestellen oder natürlich auch im Netz. Das geht auch und alle Infos dazu bei uns auf dem Blog oder geht bei uns bei Instagram oder Facebook mal vorbei. So, das jetzt mal in Sachen Eigenwerbung, die uns sehr am Herz liegt, weil das ist für uns genauso wichtig, dieses Buch, wie unsere Podcast-Folgen. Da haben wir viel Arbeit und viel Herzblut reingesteckt. Und ja, ab Februar wissen wir dann mehr. Dann lese ich auch mal deine Geschichten, Jochen.
Ja, gut, immerhin einer. Ja,
schön. Ja, immerhin einer. Ne?
Endlich hört mal einer zu.
Ja.
So, Tel Aviv. Eine Stadt wie keine andere, ich verspreche nicht zu viel. Wie fangen wir an? Wie fassen wir das in Worte, Michi?
Wir fahren erstmal rein nach okay. Tel Aviv. Wir müssen erstmal hinkommen, wir waren ja in Israel unterwegs. Es gibt ja schon eine Israel-Folge über Jerusalem und die Wüste, die können wir euch natürlich auch ans Herz legen. Wir kommen aus der Wüste reingefahren nach Tel Aviv und wir zwei sind gegen Abend reingekommen nach Tel Aviv. Es war schon dunkel. Es war so 18, 19 Uhr. Der Sonnenuntergang war vorbei. Es war noch nicht stockdunkel, aber überall gingen die Lichter und die Lampen an. Und das ist schon fantastisch, wenn du in diese Stadt, wir sind vom Süden reingekommen, wenn du in diese Stadt reinkommst, du siehst schon diese Skyscraper, diese Wolkenkratzer, also wirklich Hightech, ganz modern. Und wenn du aber näher kommst, dann in die Stadt reinkommst, in die Viertel reinkommst, dann passiert halt vom Style so unfassbar viel. Du hast auf einmal plötzlich so Jugendstilvillen, Bauhausgebäude so aus den 1930er, 1940er. Tel Aviv ist auch die weiße Stadt, ist auch UNESCO-Weltkulturerbe, weil es da so viel Bauhausgebäude gibt. Dann hast du so wirklich so ein bisschen manchmal auch wieder so richtig dirty, ein bisschen runtergefahrene, abgerockte Viertel. Dann hast du so orientalische, arabische Gebäude. Zwischendrin so 60s, 70s, hässliche Bausünden, wie überall. Also du kommst dann erstmal in diese Stadt reingefahren, überall bunte Lichter. Es ist total viel los auf der Straße. Also die Menschen sind draußen. Überall sind Geschäfte, Shops und überall gibt es was zu essen. Und wir sind so staunend da durchgefahren. So die ganzen Lichter sind so auf unseren Pupillen vorbeigezogen. Wir saßen so noch im Auto drin hinter den Scheiben und wollten rein. Wir wollten rein ins Getümmel. Du willst sofort irgendwie dabei sein, willst sofort das spüren.
Ja, man will mehr. Und das... Da deutete sich schon an, was gleich noch ein bisschen deutlicher wird, das endet nicht. Also man fährt also durch so eine Stadt, wo man so denkt, ey, coole Ecke. Und ja. Dann denkst du, ja, coole Straße. Und dann so, ja, cooles Viertel. Und das hört nicht auf. Das ist total abgefahren. Das war ganz oft so, dass ich so dachte, ich gehe jetzt an einem Ort vorbei, wo ich normalerweise sagen würde, ach, guck mal, das ist die coole Ecke. Und das ist jetzt hier so dieser Strip so von so 50 Metern, wo die richtig geilen Läden sind. Und das ist immer... Das ist, das ist wirklich, ich übertreibe jetzt auch nicht, also korrigiere mich, aber es ist ja wirklich immer an jeder Ecke denkst du, boah, das würde ich jetzt, also da würde ich jetzt mal reingehen. So.
Ja, das stimmt. Ne, es ist wirklich so und jede Ecke ist dann aber auch wieder so unterschiedlich. Also da kommt, also Tel Aviv hat ja so, ist die zweitgrößte Stadt nach Jerusalem in Israel, hat 500.000 Einwohner und die Stadt wirkt aber noch, als die wirkt wie eine Weltmetropole. Also ja. Die wirkt irgendwie größer.
Ja.
Genau, also nicht unangenehm meine ich das jetzt mit größer, sondern alles ist da so konzentriert. Und du wirst die ganze Zeit getriggert mit was Neuem. Ne? Also da, ja. Das war für mich so, dass du das mit diesen staunenden Augen, du fühlst das, du riechst das, du siehst ja. Das. Das hat mich weggehauen.
Ja, also wir waren dann, wie sieht das für uns, gehört natürlich erstmal Essen.
Also wir hatten ja Hunger.
Die erste Amtshandlung, ja. Ne? Ja. So, da gibt es so 6 Milliarden super Restaurants, wir sind in eins rein, das Tipps geben bringt da gar nicht viel, weil das einfach so wahnsinnig viel ist. Ich weiß nur noch, ich erinnere mich nur noch an dieses Essen, dass wir da, jedes Gericht war irgendwie konzipiert, wie so ein bisschen poetisch konzipiert und auch auf der Speisekarte stand es dann so drauf. Also es war so ganz poetisch umschrieben, was es dann war und es waren echt abgefahrene Sachen. Also es ging wirklich um Artischocken, die dann irgendwie nicht nur irgendwie zubereitet wurden, sondern auch noch irgendwo durch den Wolf gedreht wurden und dann gab es noch irgendwie eine Paste dazu. Also erstmal bumm. So, einfach nochmal so ein Festival der Sinne zum Start, würde ich mal sagen. Auf so gediegener Ebene. Es war ein tolles Restaurant so. Ich sage das deshalb, weil Michael das ja gerade schon angedeutet hat, dieses, dass es so unterschiedlich ist, dass du halt mal totales Street hast und mal total luxuriös sozusagen. Mhm. Und wir gingen dann raus und sind dann halt, haben uns dann entschlossen, zu Fuß nach Hause zu gehen. Ne? Weil wir gesagt haben, eigentlich wollten wir ein Taxi nehmen, weil der Tag auch lang war, und haben gesagt, nee, komm, wir gehen jetzt zu Fuß. Was war das, eine Stunde oder so, die wir zum Hotel
gegangen sind? Ja. Also wir sind quasi aus der Ecke Rothschild, das ist so eigentlich so im Süden der Stadt, das ist so die Ausgehmeile, da startet so die Ausgehmeile im Süden und wir sind eigentlich in den Norden von Tel Aviv gelaufen. Also wie Jochen sagt, also wir haben gegessen, der ein oder andere hat ein Glas Wein getrunken. Also ich und
sogar ich.
Auch israelischen Wein. Ja. Ja, israelischen Wein, tipptopp, ne? Richtig gut. Zu Wein kommen wir später auch noch. Weine aus der Wüste, Leute. Und da sind wir losgelaufen und waren erstmal natürlich mitten im Ausgeviertel. Also es hat in diesem Nachtleben drin, was noch kein wirkliches Nachtleben war, weil es eher so die Vorglühphase war.
Ja, aber
und sind über den Boulevard Rothschild und da sind halt überall schon die Restaurants, die Kneipen, das Leben, draußen, oben auf Balkonen, auf Terrassen, überall kommt Musik her. Und wir dachten, wir laufen so ein paar Minütchen, nehmen dann Taxi. Daraus wurde dann aber nichts.
Nee, ich glaube, es war ein Donnerstag, glaube ich. Also jetzt nicht so ja. der
Donnerstagabend.
22 Uhr, ne, in Klammern. Ja. Michael sagt, es geht gerade los, so ist die Stadt, da geht's dann so langsam los. Und wie du schon sagtest, stylischste Bars, coolste Clubs, beste Restaurants, mal gab's oben auf der Dachterrasse irgendwas, mal gab's so ein Café und eine Bücherei in einem, eine Saftbar. Meistens spielt sich so in den Erdgeschossen ab, so, also von diesen paar mehrstöckige Gebäude aller Art, Lichterketten überall, also alles sehr schön, schönes Licht. Die Leute sitzen in den Restaurants oder in den Bars, dann sitzen sie auch davor, stehen aber auch davor, manchmal an den Stehtischen, dann ist das alles eine Mischung aus Fußgängerzone, Straße und was auch immer. Das heißt, es fährt immer mal ein E-Roller an dir vorbei, dann laufen da Leute rum. Also ich habe Leute in den 20ern, in den 30ern, 40ern, ich habe Teens gesehen, ich habe Ältere, ab und zu kommt da so ein orthodoxer Jude, der da auch mal so durchstreunt, Fahrräder, alles. Alles prasselt auf einen ein, im schönen Sinne. Mucke kommt auch überall raus. Also auch mal Clubmucke, mal so ein bisschen entspannter. Alles aber mit einem gewissen Stil. Wir sind dann ja auch so ein paar Läden im Laufe der Tage reingegangen. Das ist auch innen schön. Das heißt, du hast einen schönen Ort, in den du reinkommst, ein schönes Café oder ein schönes Restaurant. Und dann gibt's einen schönen Treppenaufgang. Dann hast du da noch ein Bild hängen, was irgendwie auch. Also alles hat irgendwie, ich will jetzt mal ganz allgemein sagen, so Stil. Und ab und zu kommt so eine Graswolke vorbei dann auch noch. Also es wird auch auf der Straße. Ne? Also das ist ja einfach so. Ne?
Ja.
Also ich habe im Spiegel gelesen, wie die riecht.
Hast du das gelesen? Nein, in der Zeitschrift?
Ja,
der
genau.
Spiegel?
Ich habe das theoretisch mal erarbeitet, wie sowas riecht. Da ist eine Eisdiele, dann laufen da ganz viele Hunde, witzigerweise. Ich habe viele schöne Hunde da gesehen. Da gibt es diese Bänke. Weißt du noch, diese Bänke?
Ja.
Auf der Straße. Da haben wir noch, hast du noch gesagt, guck mal, die habe ich schon beim ersten Mal so wahrgenommen. Das sind so klassische, sozusagen Parkbänke auf der Straße, so öffentliche Bänke. In der Mitte der Sitzfläche ist dann halt so ein kleiner Tisch, so eine Anhebung, also so, wo man was drauf abstellen kann. Und das wird genutzt. Da sitzen junge Leute drauf, die gucken auf dem Tablet eine Serie oder so. Also das Leben ist draußen.
Ja, und die Bänke übrigens, Jochen, es gibt diese Bänke, ist natürlich auch, dass du dein Getränk oder dein Essen da abstellen kannst und dich unterhalten kannst, so zu zweit. Es gibt aber in Tel Aviv auch von diesen Bänken, das sind so quasi Dating-Bänke. Also wenn du dich auf diese Bank setzt und damit signalisierst du, ach, der andere Platz ist frei, ich habe Interesse, jemanden kennenzulernen. Also das gibt's auch in Tel Aviv. Also das ist dann, wenn du auf dieser Bank sitzt, dann steht dann auch dran, dass das so eine Bank ist und dann kann man sich dazusetzen und sagen, hi, ich bin der Jochi, ich bin auf der Suche oder nicht, oder ich will, also ich brauche nur jemanden, der, keine Ahnung, mich hier ein bisschen rumführt oder ich will nur ein Gespräch oder so. Das geht. Also diese Bänke haben auch diesen sozialen Aspekt. Das finde ich super sweet irgendwie.
Total, ja. Also es ist, ihr merkt, das ist Leben, ich kriege meinen Kopf aber noch nicht drum. Also Leben im schönsten Sinne, Lebensqualität in allen Altersklassen, da waren ja auch ältere Leute unterwegs, aber auch viel junge. Und jeder Ort ist einladend und es ist auch draußen, es vermischen sich diese Läden mit dem Leben auf der Straße und es ist unglaublich schön und es ist eben nicht diese Gasse, in die man einbiegt, wo dann alle, von mir ist auch Touristen oder Partysüchtige sich sammeln und nach 100 Metern geht man irgendwo raus und geht wieder ins normale Stadtbild rein. Du hast jetzt eine Straße genannt, in der das ist oder eine Gegend, die zog sich ja ewig, das zog sich ja fast bis zum Hotel und wir sind ja fast eine Stunde gelaufen.
Ja,
das ist ja wirklich... Also unglaublich, ja.
Das Ding ist, im Grunde dieser Strip, wenn man den richtig läuft, und wir haben es geschafft, ohne auf irgendeine Karte zu gucken und uns ohne vorher irgendwie Gedanken darüber zu machen. Wir haben irgendwann nur gesagt, wir laufen mal da entlang, da, wir wussten Rothschild, das ist so die Ausgehmeile, wusste ich noch vom ersten Mal, als ich da war, vor 10 Jahren. Und lassen noch ein paar Meter laufen so nach dem Essen. Und dadurch, weil das so spannend war, wir sind eigentlich immer nur geradeaus gelaufen. Wir sind ja nirgends abgebogen. Wir sind einfach immer nur geradeaus gelaufen. Durch die Stadt hindurch, durch den Kern. Und dann wechseln sich so die Viertel ab. Aber wir kamen nie dazu, noch zu sagen, komm, wir kürzen es ab. Wir nehmen ein Taxi oder da so ein Minibus oder so ein E-Roller und Fahrräder. Man kann sich überall alles leihen. Das ist das Tolle. Man ist mega mobil in der Stadt, weil man sich E-Roller auch mit den Apps, die man aus Deutschland hat, oder Fahrrädern oder mit der Kreditkarte oder so einfach ausleihen kann. Und das ist großartig. Und wir sind einfach immer weitergelaufen.
Mir fällt nämlich gerade was ein. Weißt du was, wir haben nicht geredet. Wir haben eigentlich, also das ist jetzt, das machen wir manchmal so, also wir kommen schon klar, aber ja, weil meine Sinne waren so, ich habe das Gefühl, dass sich alle Synapsen bei mir geöffnet haben, dass durch alle Ohren, Augen, Nase und so reinfloss und wir haben uns, glaube ich, nicht unterhalten, weil das alles nur wie so ein Kinofilm war, an dem wir halt vorbeigingen. Also wir haben uns wirklich nicht unterhalten auf dem Weg. Ne? Ja. Also höchstens auch hast du mal nach rechts gezeigt und ich so, okay, aber halt auch nicht so oft, weil wir halt hauptsächlich einfach gestreunt sind irgendwann dann angekommen. Aber es war einfach so, das floss einfach so durch einen durch.
Ja, es war schön. Es war schön, einfach am späten Abend durch diese Stadt zu laufen. Und wisst ihr, was das Grandiose ist? Wir sind durch diese Stadt gelaufen, Tel Aviv, wir sind hier einmal vom Süden nach Norden gelaufen. Das geht, ne? Das kann man machen und man erlebt total viel. Und wir sind nicht mal die Route gelaufen, die man vielleicht normalerweise nehmen würde, nämlich die am Strand entlang. Weil das hat man noch gar nicht auf dem Kopf und wir haben es noch gar nicht gesehen an diesem Tag, weil wir im Dunkeln ankamen. Diese komplette Stadt liegt an einem wunderschönen Stadtstrand, wobei das nicht ganz korrekt ist. Es sind viele verschiedene Strände. Also es ist natürlich ein Megastrip, verschiedene Strände, da kommen wir später noch zu. Also du hast diese Metropole, wo es alles gibt, wo es alles aus aller Welt auch zu essen gibt. Ne? Also es ist wirklich die vegane Hauptstadt am Mittelmeer. Es gibt alles vegan, vegetarisch. Es gibt aber jedes Essen von Sushi bis, keine Ahnung, du kannst natürlich auch irgendwie ein Falafel-Schnitzelbrötchen, das gibt's auch. Ne? Also es gibt von Streetfood bis Fine Dining aus aller Welt dort alles. Es gibt das Ganze auch am Meer, mitten am Strand, mit Beachbars, Restaurants und alles Mögliche. Und das ist einfach dieses Trip. Du kannst im Grunde einmal das Nachtleben hochlaufen und am Strand zurück. Und wenn man das mal dann abends gemacht hat und morgens die Sonne wieder aufgeht, und die ging dann auch für uns auf an diesem Freitag nach diesem Donnerstagabend, wo wir dachten, mal gucken, ob da war was los in der Stadt. Und am Freitagmorgen, wenn die Sonne aufgeht und der Himmel blau ist und die Möwen schreien und du merkst, du bist am Mittelmeer, du riechst dieses Mittelmeer. Ich finde, das Mittelmeer hat ja auch so einen eigenen Geruch, so einen angenehmen salzigen Geruch, ganz anders wie jetzt zum Beispiel die Nord- oder die Ostsee. Und du wachst dann auf und denkst, wow. Man versteht, dass das eine der beliebtesten Städte auf diesem Planeten ist. Für Leute, die gern was erleben und die das Leben in vollen Zügen genießen wollen.
Ja, und es ist tatsächlich so, dieses Meer kam für mich dann am nächsten Morgen ins Spiel hauptsächlich. Genauso wie du gesagt hast, wir sind dann ja rüber, also wir sind praktisch auf der anderen Seite des Strandes oder so, haben wir sozusagen gewohnt, sind dann ja praktisch, als wir jetzt Richtung Jaffa gefahren sind. Also dieser uralte erste Stadtteil von Tel Aviv, den es jemals gab, irgendwie, war ja rechts immer dieser Strand. Und dann wurde mir das so klar, ne, dass das sah ja so ein bisschen aus wie Venice in Los
stimmt.
Angeles oder so.
Venice Beach, ja. Ne? Stimmt.
Und dann denkst du auch an. Ja. Denkst du sowas an sowas wie Barcelona, dass ja auch irgendwie die auch ein mega, also das ist auch eine Stadt, die einen tollen Stadtstrand hat, aber die ist größer, die Stadt, die ist auch nicht so kompakt mit selbst die ist nicht kompakt mit Leben und Lebensqualität so gefüllt. Und wir fuhren dann halt so diese, was war das, 10, 15 Minuten, die Stadt ist ja nicht unendlich groß, Tel Aviv, halt an diesem Strand allein. Ich dachte so, mein Gott, also was fehlt denn eigentlich? Also das jetzt auch noch. Und dann spielen ja Leute Volleyball morgens, dann gibt es die Jogger, die E-Roller fahren, die auch eine eigene Spur haben. Damit haben die ja ganz früh angefangen in Tel Aviv zum Beispiel, sehr, sehr progressiv auch in dem Sinne in der Stadtentwicklung. Und da sind wir rüber in dieses, ich will nicht sagen Kontrast, aber eine weitere Facette von Tel Aviv halt rübergefahren.
Ja, also Jaffa gehört zu Tel Aviv. Ne? Also Jaffa ist quasi, das ist der verrückte, wirklich historische Part von Tel Aviv. Also es heißt im Original Tel Aviv Jaffa. Also diese zwei Orte sind da mit der Zeit zusammengewachsen oder wurden zusammengeführt. Und Jaffa ist jetzt nicht so alt, höchstens so 4000 Jahre vor Christus.
Ja, das geht auch.
Ja.
Da kommt.
Ne? Also auch, da sind wir auch wieder bei 5.000, 6.000 Jahren von hier gerechnet. Da gibt's wirklich archäologische Funde, die sagen, da war schon eine Stadt. Aus dem 2. Jahrtausend vor Christus gibt's Überreste von einer Stadtmauer und so ein altes Stadttor. Und es waren auch wirklich alle da. Ich habe mir das nochmal angeguckt, weil es ist wirklich verrückt im Schnelldurchlauf. Ne? Die Ägypter waren da, die waren irgendwann Herrscher. Dann kam das jüdische Reich von König David dazu. Da gibt es Berichte, da gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Studien, dass Jaffa da auch schon mal kurz jüdisch war. Dann kamen die Griechen, dann kamen tatsächlich die Makkabäer, also die jüdisches Reich Jaffa eingegliedert haben. Dann kamen die Römer, dann wurde es also eine christliche Stadt. Dann kam im 7. Jahrhundert der Islam. Dann kamen wieder die christlichen Kreuzfahrer, so im 11. Jahrhundert besetzten das. Dann kamen die Mamelucken wieder aus Ägypten. Stell dir mal vor, so viele Einflüsse und es ist nicht zu Ende. Der größte Einfluss kam dann so im 15., 6., 16. Jahrhundert, da kam Jaffa als wichtige Hafenstadt zum Osmanischen Reich. Dann kam im 19. Jahrhundert wieder europäische Christen, die fanden Jaffa und Juden, die fanden Jaffa toll. Und so ist da eine Fusion an Kulturen entstanden. Das ist gar nicht so wirklich in den Kopf zu bekommen. Und seit 1950 gehört also Tel Aviv und Jaffa so zusammen. Und wir sind dorthin gefahren. Und wenn du dann da stehst, du atmest diese Jahrtausende eigentlich sofort ein.
Ja. Also es ist gar nicht groß, ne? Aber es ist halt ja ein Gemälde. Ich hatte mir so ein, zwei Notizen gemacht auf dem Handy, als wir da waren, habe ich geschrieben, was für ein Bild, so, aber eigentlich ist es ein Gemälde. Weil du durch diesen hellen Stein gehst, ich meine Sandstein oder so, aus dem dieser kleine Ort sozusagen gebaut oder diese Ministadt oder so. Ein paar Stockwerke manchmal hoch. Du hast halt diesen blauen Himmel, der im ganz krassen, wunderschönen Kontrast zu diesem Stein steht. Du gehst durch diese Gassen, die manchmal dann im Schatten liegen, hast sehr viele bunte Türen. Du bist ja so ein Türenfan. Mir ist es diesmal aufgefallen, Michi. Also jede Tür war ein Kunstwerk.
Ich habe dich geinfluenced. Ich bin Türinfluencer. Schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Dietz. Ich bin Türinfluencer. Das ist ein Riesengeschäft. Die Tür geht auf, die Tür geht zu.
Ja, the Doors, Alter. Die Doors sind zurück. Bunte Türen, verziert mit Pflanzen oder Kübeln oder was auch immer. Also jedes Bild ist irgendwie so ein kleines Gemälde. Ich habe viele Bilder gemacht. Und und Jaffa selbst ist halt dieses Geflecht aus diesen kleinen Gassen. Dass man auch jetzt, dass ich euch jetzt nicht so sagen könnte, das ist jetzt so schachbrettartig oder so. Nee, das ist einfach verwachsen. Ne? Mal bin ich mal so eine Treppe hoch, mal runtergegangen. Da drin jetzt heutzutage ist, was habe ich alles gesehen? Oder was haben wir gesehen? Yoga-Studio haben wir gesehen. Künstler haben sich da niedergelassen.
Ja. Also viele Ateliers und so kleine Galerien und die alle halt dann in diesen, ist ja auch restauriert, ne? Das sind so Steingebäude, so aus dieser osmanischen Periode, die halt da noch stehen, aber die sind halt alle zurechtgemacht und ich finde ja dann diese Böden dann, auch diese alten Böden, die dann in den Fels teilweise dann reingeschlagen sind und die Unterschiedlichkeit, ne? Dann hast du dieses alte Franziskanerkloster dazwischen drin aus dem 17. Jahrhundert. Du guckst auf den Hafen runter, der bis in die 50er, 60er Jahre einer der wichtigsten Häfen im ganzen Mittelmeer war. Du hast diesen Glockenturm. Mhm. Dann gibt's halt fast jeden Tag da einen Flohmarkt auch. Überall tolles Essen, tagsüber und abends. Also abends ist es auch eine Wucht, weil du dann... Da war ich vor Jahren, als ich das erste Mal da war, hast du unten am Hafen dann auch noch eine Promenade. Und das ist sowieso auch für abends, ne? Es hat immer mit Nachtleben ja auch alles zu tun in Tel Aviv. Da sind dann ganz viele Restaurants, Bars in so einem alten Hangar in dem alten Hafen. Also da ist es dann tatsächlich da in Jaffa, fand ich es da abends so, wenn man da essen geht und so, sehr entspannt. Da war es nicht ganz so wuselig, da war es eher so ein bisschen gediegen. Da sind auch viele, viele Einheimische, die sich dann nach Jaffa abends so ein bisschen zum Runterkommen auch ein bisschen flüchten.
Ja, und wenn du dann aus dem Geflecht so ein bisschen rauskommst auf so einen kleineren Platz, der ein bisschen höher gelegen ist, hast du auch so einen Blick mal auf Tel Aviv, also einen Blick. Ne? Also ich erinnere mich, wir sind da dann so ein paar Meter gegangen, dann stehst du halt an so einem Zaun und dann vor dir, also sozusagen am Horizont, erstreckt sich so ein klassischer Ausblick halt diese Stadt. Also davor der Strand, also das links ist Mittelmeer, dann kommt der Strand und dann erhebt sich diese Stadt, ne? Mit diesen mal niedrigeren Gebäuden. Da gibt es natürlich auch mal ein paar Skyscraper, also ein paar Hochhäuser irgendwo. Und das ist ein sehr schöner Ort, auch um einen Blick über Tel Aviv zu haben. Das sei auch gesagt, man muss da sowieso hin. Würde ich sagen, nach Tel Aviv, Jaffa, das muss man machen. Und dieser Blick belohnt einen da nochmal. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ich habe ja gerade von Hunden gesprochen da am ersten Abend, wahnsinnig viele Katzen unterwegs in Old Jaffa. Sehr schöne Katzen, also die wirkten fast wie so Wächter, weißt du? Immer wenn man irgendwo saß, irgendwo stand, sprang auf einmal so eine Katze aus so einer Mauer.
Das ist so also ein bisschen mystisch, ne?
Also ich glaube, die haben so ein Sicherheitsnetz. Ich glaube, das ist so eine Art Katzengeheimdienst, die sich auch verständigen, wo wir waren oder so. Ich habe keine Ahnung, aber überall tauchten Katzen immer auf. Aber auch immer schöne, ne? Selbst die Straßenkatzen waren wirklich schick.
Das war willst du mir gerade klar machen, dass es in Jaffa einen Katzengeheimdienst gibt, Jochen?
Ich habe das so in meiner Fantasie so spielen lassen, als ich da so durchlief. Das macht so, ja was mit einem.
Hat dich Ägypten irgendwie getriggert. So irgendwie diese alten ägyptischen Katzen, die jetzt seit 6000 Jahren da so ein Geheimnetz haben, da mehr in Jaffa. Jochen, ist das das, was du machst, wenn du schweigend neben mir herläufst? Sind das deine Gedanken?
Das sind meine Gedanken, ja. Das sind meine Gedanken. Du fragst dich, wie viele verschiedene Völker und Religionen hat diese Stadt besetzt haben. Und ich denke, ach, das sind aber schöne Katzen. Die haben bestimmt einen Geheimdienst. Ja. Naja, ist doch schön, wenn man die Realität wahrnimmt.
Nee, aber ich finde es großartig. Das zeigt dann auch wieder, wie unterschiedlich so menschliche Gehirne funktionieren und was da eigentlich so passiert. Ne? Du kannst nie in Köpfe gucken. Ne? Und manchmal in so Gesprächen wie jetzt vor allen Leuten kommt es dann halt mal raus und man hat so eine Erkenntnis. Ich habe eine Lebenserkenntnis und ich denke natürlich manchmal, wenn ich mit dir irgendwo hinlaufe und wir schweigen uns so freundschaftlich an und das ist ja ein großes Zeichen eurer Freundschaft, dass wir einfach mal 10 Minuten die Klappe halten können, nebeneinander herlaufen können und ich irgendwo hinzeigen, du machst so diese Jochengeräusche. Das ist ja ganz schön. Aber
was sollte das denn jetzt wieder?
Dass ich jetzt weiß, dass du über Katzengeheimnisse nachdenkst, das beruhigt mich auch ein bisschen, weil es könnte ja auch schlimmer sein.
Es könnte viel schlimmer sein. Es ist ein schöner Ort, diese Ecke. Man hat einen
wunderschönen Blick. Schön, wie du das Thema wechselst, finde ich gut.
Nein, ich wollte es nur abschließen. ich erinnere mich daran, so Surfer, die auf so Wellen fuhren, da unten am Strand, Richtung dem Haupt-Tel Aviv jetzt, oder Richtung Tel Aviv, an diesem Hauptstrand, der sich ja ewig erstreckt, an Leuten, die da rumlaufen, Autos, die da an der Promenade langfahren. Man hat sofort wieder Bock in diese Stadt rein. Jetzt, wo man diesen historischen Teil irgendwie sozusagen auch mal entdecken durfte. Ich erinnere nochmal daran, ich habe es einmal schon gesagt, aber was sich tatsächlich eingebrannt hat, war wirklich, ich war an vielen Orten, wo so eher so Sandsteingebäude sich mit dem Himmel verbinden, aber ich habe selten diesen Kontrast so schön wahrgenommen, wie diese strahlende, leuchtende Blau da am Himmel und dieser Stein dieser alten Stadt. Es war wirklich, wirklich schön. Und es ist eine schöne Stunde, 2 Stunden, die man da verbringt, vielleicht geht man auch essen, hat man einen schönen Blick und dann will man wieder rein.
So. Ja. Und gar nicht weit weg von Jaffa. Wir sind nämlich dann gar nicht so eine halbe Stunde weiter wieder rein. Wir sind sehr viel gelaufen. Hier unsere Schritte-App, die hat sich ganz schön gewundert. Die hat gesagt, Leute, was ist mit euch los?
Frag mal die Katzen, ne? Also die mussten die müssen da ja auch hinterher. Ne? Da wird ja, egal, ich höre jetzt auf.
Ja, danke. Wir sind weiter im nächsten Stadtteil und das ist auch wieder ein schöner Kontrast und das zeigt, wie unterschiedlich, wie divers einfach Tel Aviv ist. Nach Florentin. Florentin, ja. Stadtteil auch im Süden. Und das ist wieder, wenn du dieses rausgeputzte Alte, dieses schön gemachte Jaffa siehst, was natürlich auch so, wenn du in die Hinterstraßen gehst, wird's wieder ein bisschen rauer und ein bisschen echter, was ich ja immer sehr, sehr mag, wenn das echte Leben da stattfindet. Und in Florentin ist alles irgendwie so ein bisschen echtes Leben plus ganz viel Künstler, ganz viel kreative, abgefahrene Leute. Und was wir dort gemacht haben, ist, wir haben eine Graffiti-Tour gemacht. Street Art Tour.
Ja. Ich würde es nie machen. Also es war genau so ein Ding, wo du so reinrutschst und du dankbar bist, es gemacht zu haben. Ich bin gar nicht so der Typ, der jetzt automatisiert, sag ich mal, überall Street Art abgeht oder so. Ne? Klar, wenn man wie ein Banksy irgendwo in der Stadt ist, dann gucke ich mir den auch an, so, ne? Wie in Neapel oder so. Ne? Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, das ist jetzt nicht so meine erste Anlaufstelle. Und ich bin Gott froh, dass ich das gemacht habe, weil es ein sehr schöner Weg durch dieses Viertel war. Was, wie du schon sagst, eine extreme Realness hat, also sehr echt, auch so ein bisschen schmutziger ist so als die polierte Altstadt zum Beispiel. Und es war ein wunderschöner Weg eigentlich durch Florentin.
Ja. Also ich habe das schon das zweite Mal tatsächlich gemacht, dort so eine Street-Art-Tour. Ich bin jetzt auch nicht, ich fahre jetzt nicht wegen Street-Art in eine besondere Stadt, aber ich habe über die letzten 10, 20 Jahre dieses Street-Art immer mehr lieb gewonnen und man versteht oft viel mehr über die Stadt, über Street Art, über die Künstler, weil wir tendieren ja oft dazu, in Städte zu gehen und da hast du Sehenswürdigkeiten und da hat man einen Reiseführer oder hat irgendwie einen Blog oder hat auf Instagram was gesehen und geht dorthin. Und so Städte oder auch Regionen, die bauen ja schnell so ein Bild auf, wie so eine Stadt ist. Ich finde, über die Street Art kommt man so ein bisschen hinter die Kulissen der Städte und auch zu den Problemen der Städte und was die jungen Leute da bewegt. Und das transportiert sich durch so eine Tour, weil dann jemand ist, der aus dieser Szene ist, der sich gut auskennt. Wir hatten dann einen tollen Typen, der selbst gar nicht viel malt oder sprayt, sondern der eigentlich Musiker ist und dieses Viertel halt gut kennt. Und der dann, es geht gar nicht mal, wer jetzt den geilsten Strich da malt, sondern was die Streetart-Künstler und Künstlerinnen ausdrücken. Und das finde ich immer wieder sehr bewegend und ich habe immer das Gefühl, ich lerne dadurch die Stadt anders kennen. Ich hatte ja den direkten Vergleich, ich habe das in Florentin, ich glaube, ich war 2015, 2016 das erste Mal in Tel Aviv. Ne? Also es hat sich wie verändert, also die Streetart hat sich auch verändert, weil diese Stadt sich auch verändert hat, weil die Probleme sich verändern. 2015 war Florentin auch schon Streetart und auch schon Künstlerviertel, aber jetzt hast du gemerkt, so 8 Jahre später, auch da ist so ein bisschen Gentrifizierung, ne? Das ist der coole, hippe Stadtteil. Die Probleme werden ein bisschen größer, weil die Leute mit Geld da jetzt reinkommen. Ne? Was man auch, man kennt das aus Kreuzberg, aus Berlin, was man aus Brooklyn kennt und hin und her. Das passiert da auch. Aber jede Stadt hat ja noch so ihre eigenen Probleme. Und wir sehen in Israel, da ist immer Spannung, ist immer Tension. Da geht es darum, wie kommen Juden und Palästinenser zurecht. Wer hat da gerade welche Ideen, wer hat da gerade Hass, was passiert da gerade? Und das ist halt sehr, sehr aktuell über Street Art herauszufinden und die Geschichten und die Menschen dahinter.
Ja, und dieser Kollege, den können wir tatsächlich auch mal nennen, finde ich. Bei Instagram, wir nennen ihn auch auf dem Blog, also wenn ihr es jetzt nicht genau richtig mitschreiben könnt. Jiggy_Music ist es bei Instagram, Jiggy Music geschrieben. Genau, der Kollege ist Musiker. Und wir haben tatsächlich genau das gelernt, was du gerade gesagt hast. Der hat es genau das erzählt. Ihr kennt das Spiel. Also, das ist so, ein Viertel ist arm, bisschen verwohnt. Das können sich Künstler, Künstlerinnen noch leisten. Die gehen dahin, werden kreativ, alles wird cool. Auf einmal kommen die Reicheren und die Wohnungen werden teurer und so bewegt sich ja immer alles so. Und der hat davon einfach so ein bisschen erzählt, wie er es als junger Musiker da so macht. Und er hat einen ganz entscheidenden Satz für mich gesagt, der so hängen geblieben ist über Tel Aviv, weil Tel Aviv ja, wie gesagt, oder eigentlich hat er sogar zwei gesagt. Der erste erklärt den zweiten. Der erste sagt nämlich, er hat zu mir gesagt, wenn du hier hingehst, und manchmal Schwierigkeiten hast, dich auf was zu konzentrieren, weil dich Sachen ablenken, dann wird es in Tel Aviv manchmal ein bisschen schwierig, weil immer um dich rum 6 Sachen passieren. Es passiert, mal hupt ein Auto, mal diskutieren welche, mal kommt da Musik, mal geht einer dafür bei, mal riecht's gut, sonst was. Also es passiert immer irgendwas. Und das andere, was er sagte, Tel Aviv ist eine Phase. Insofern, also mehr als, also du entscheidest dich nicht zwingend, dein Leben in Tel Aviv zu verbringen, sondern eine Phase deines Lebens in Tel Aviv zu verbringen. Wie gesagt, da sind auch alte Leute unterwegs, in dem Viertel nicht so, aber Tel Aviv ist so intensiv und auch Florentin als Viertel, dass das wirklich vor allen Dingen halt in diese Phase reinläuft, entweder sei es auf Reisen, da ist das weiter gefächert oder halt eine jüngere Phase, in der Ärzte war zwischen, sag ich mal, 20 und 35 oder so. Aber die Älteren sind da auch unterwegs, aber ich fand das interessant, dass er es gesagt hat, weil es halt so intensiv ist, weil so viel Kreatives passiert.
Also sind, ja, kann man nur empfehlen. Diese in Florentin, diese, da gibt es verschiedene Leute, die das anbieten, finden wir überall im Netz. Also diese Street Art Tour zu machen, das ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr, ne? Aber es ist wirklich, wirklich inspirierend.
Also ja, du stehst, da gab es so 2, 3 neue Gebäude, da standen wir so zwei neuen Wohnhäusern und dann drehst du dich um, dann ist auf so einem alten Gebäude oben sind so 2 Augen drauf, zum Beispiel raufgesprüht von irgendjemandem, von dem ich gar nicht wüsste, wie er da hochgekommen ist oder sie. aber du wirst beobachtet und will sagen, wenn du genauer hinguckst, dann hast du diese zweite Ebene der Stadt, die das fast kommentiert, was da vor dir passiert, sozusagen. Ne? Mhm. So. Dann sind wir, ich weiß noch, diese eine Straße gegen Ende der Tour sind wir durchgegangen. Das war echt eine ganz normale, relativ verwohnte Wohnstraße. Die war tatsächlich mal so 100 Meter lang. Und da war jede Tür, jedes Fenster verziert, mal so mit so Schmetterlingen wurde so ein Bild draus gemacht, in der das Fenster selbst eingebaut war. Mal standen da Sprüche, mal waren da auch wirklich politisch relativ krasse Botschaften oder so. Also es sah irgendwie aus, als hätten Kinder den coolsten Ort der Welt mit Buntstiften so angemalt. Mhm. Aber schön, ja. nicht verschmiert. Sondern schön.
Ja. Verschmiert waren wir. Wir haben auch ein bisschen gemalt. Also wenn ihr durch Tel Aviv läuft, durch Florentin, steht irgendwo ziemlich weit oben. Wir haben gedacht, wenn wir eine Chance haben, dass es ein bisschen länger stehen bleibt, dann ziemlich weit oben. Ich habe jetzt nicht den Jochen Räuberleiter genommen, aber so über 2 Meter hoch steht dann Reisen, Reisen auf einer Wand. Also ne, da durfte man. Wir haben jetzt nicht irgendwie an den Glockenturm von Jaffa Reisen, Reisen gemalt.
Ei.
Da hat es vielleicht ein bisschen Ärger gegeben. Ja, wir durften dann auch. Aber das hat uns alles natürlich schwer bewegt. Und wenn wir schwer bewegt sind, dann brauchen wir irgendwas immer zu essen, Jochen. Ne?
Jo, also das hat ja im Zweifel sogar miteinander zu tun. Essen bewegt uns ja auch schwer. Und du gehst dann einfach von Florentin aus, ich weiß nicht, an diesem schönen Platz, an dem wir waren, an dem wir da standen, wo auch wieder Leute draußen saßen vor so einem riesen Graffiti und so, sind wir dann 15 bis 20 Minuten gegangen zu diesem Essensmarkt, ne, von dem du ja wahrscheinlich meinst, Alter. Also das ist ja so.
Alter, Carmel Market.
Ja, mal gucken, was wir noch zusammenkriegen. Verließen sie uns sozusagen im guten Sinne. Carmel Market, um es nochmal klar zu sagen. Leute, es gibt tolle Restaurants, es gibt Fine Dining, es gibt das und dies. Wenn ihr die Straße wollt, wenn ihr so das echte, nochmal tiefer in das echte Straßenessen so rein wollt, geht da einfach bitte hin. Carmel Market.
Ja. Also Carmel Market ist eigentlich so ein ganz traditioneller Obst- und Gemüsemarkt auf dem Platz. Ja. Aber über die Jahre und Jahrzehnte hat dieser Markt in so Gassen ausgebreitet. Und da gibt's jetzt, es gibt alles da. Es gibt einen Bäcker da, ne, und Obst und Gemüse, aber du kannst wirklich alles, was es Essbares am Mittelmeer gibt, dort kaufen. Wunderbare Oliven. Darfst ja auch überall probieren. Ne? Du musst eigentlich gar nichts zum Essen kaufen. Du kriegst so viel zum Probieren in die Hand gedrückt. Du kannst einfach, wenn du zweimal durchläufst, hast du ein ganzes Mittagessen. Vor Hauptspeise, Nachspeise. Das so als Budget-Tipp. Weil du wirklich so, du kriegst da mal ein Falafel, du kriegst da mal ein Stück Brot, ein Stück Pita. Aber es ist wirklich aus aller Welt erstmal so die Basics da. Wir haben syrisches, wir haben da auf dem Markt, weil wir haben wirklich eine Flasche literweise mitgenommen, Jochen und ich, weil es so lecker war. Syrisches Olivenöl. Ja. Alter, das hat so, so gut geschmeckt. Wir waren an so einem Stand, arabischer Typ, und der hatte Öl aus dem ganzen Mittelmeer. Und dieses syrische Öl, der hatte auch Oliven, das war so, so lecker. Kaffeeleute, die eigenen Kaffee rösten. Also das müsst ihr vorstellen, so Gassen, da sind manche so offene Läden, manchmal so Geschäfte in Gebäuden drin, manche so ein bisschen Open Air, so ein bisschen aufgebaut. Es ist voller Menschen, da ist richtig was los. Ich fand diesen Ölmenschen besonders cool. Ja. Und was ich besonders super fand, war so eine jemenitische, also so Bäckerjungs aus dem Jemen. Die haben da eine Bäckerei und du kannst da so reingucken und die backen da so einen speziellen Pita, spezielles Brot, was du direkt probieren kannst. So warm, kommt direkt aus dem Ofen. Und dieser Teig hat so Blasen geworfen und das war eine tolle Konsistenz. Also eine Pita, die ich so nie gegessen habe, weil sie halt aus dem Jemen kommt und man im Jemen nicht so reisen kann. Aber das meine ich halt. In Tel Aviv weil halt aus Israel Juden aus aller Welt, aber auch Araber aus aller Welt dann leben. Mal besser, mal schlechter, dazu kommen wir vielleicht nochmal später. Aber da auf dem Markt ist alles zusammen. Es geht ums Essen, es geht ums Trinken, es geht ums Verkaufen, es geht um Kunden, es geht manchmal ein bisschen ums Falschen, das ist auch super. Also ihr merkt, ich hätte da stundenlang einfach, und
ich wollte gerade sagen, vielleicht waren wir das sogar. Ich habe irgendwann den Überblick, ich weiß noch, es gab eine Situation, die für mich so beispielhaft, wir standen da, du hattest gerade wieder eine Schale mit Streetfood in der Hand, in so einer der engsten Gassen, also wirklich so Leute so Trauben von Menschen durchschieben und dann kam uns entgegen ein rückwärts fahrender Gabelstapler.
Das war auch
so, und denkst du, oh Gott, wie soll der da durch? Weil es ja halt auch einfach ein normaler Markt ist. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, es ist einfach die Wurzeln sind ein normaler Markt und der fuhr dann rückwärts da durch, alle drängen sich beiseite. Es war kein Problem. Irgendwo hinten pumpte Clubmusik aus dem Gemüsestand raus. Beziehungsweise daneben war ein Essensstand, neben dem Gemüsestand. Dann hat da auf der anderen Seite ein Opa ein paar Granatäpfel verkauft. Dann halt diese Bäckerei. Es ist wirklich in jeder Hinsicht, auch wieder alle Sinne sind unterwegs. Ne?
Ja, und es war abgefahren. Wir waren an einem Freitag dann auf dem Markt und da an einem Freitagabend beginnt Schabbat. Ja. Und Schabbat ist im Judentum der siebte Wochentag. Das ist ein Ruhentag. Also wie bei uns eigentlich so traditionell der Sonntag. Ne? Also von der Tora her, von der Heiligen Schrift heißt, man soll da keine Arbeit verrichten an dem Tag. Sondern die sehr orthodoxen und eher konservativen Juden, die ruhen dann auch wirklich. Ne? An diesem Schabbattag, also wenn die Sonne untergeht an einem Freitagabend, dann wird geruht. Das ist vielleicht bei den Konservativen so und teilweise merkst du es auch in der Stadt, also teilweise auch in Tel Aviv, noch viel mehr merkst du das in Jerusalem oder in Haifa oder sonst, weil dann auch der öffentliche Verkehr halt zumindest von jüdischer Seite dann runtergefahren ist. Natürlich die Muslime, die Taxifahrer, die fahren weiter oder die Busfahrer, die können auch. Es gibt auch in Hotels so manchmal so Schabbat-Programme, also konservative Hotels, dann hält der Aufzug nur in jedem zweiten Stock oder es wird halt normalerweise das Leben so ein bisschen runtergefahren, es soll geruht werden, religiös-mäßig. Tel Aviv ist jetzt aber zwar auch eine religiöse Stadt, aber auch genau das Gegenteil. In Tel Aviv wird halt dieser Ruhetag genutzt, um zu feiern. Und zwar so richtig zu feiern, weil es wird ja sonst auch immer gefeiert. Und da wird dann halt auch schon an diesem Freitagnachmittag ordentlich gefeiert. Auf diesem Markt gibt es halt so Essenstände, da gibt es aber auch Weinstände und Sektstände. Und dann haben junge Leute, aber auch Leute, ältere Leute, halt alle, die den Tag nutzen, um jetzt nicht jetzt innere Einkehr in die Religion zu haben, sondern in Tel Aviv wird dann Schabbat ordentlich gefeiert. Ja. Und deshalb bis gestern Nachmittag da Tomaten kaufen und links ist irgendwie gibt's cooles Streetfood und die Leute haben halt reißen halt die Sektflaschen auf und feiern das Leben. Und das ist für mich so, für mich ist dieses Tel Aviv, sind halt Menschen, sehr positive, sehr viel schöne Menschen. Alter, warum sind da so viele schöne Menschen? Wir sind oft da entlanggelaufen, Männer wie Frauen auch wieder, gut aussehend, die da über die Märkte laufen. Also da ist ein Mix an Leuten, die sehen erstmal gut aus, die sind sehr freundlich, sind sehr direkt. Ne? Also du wirst auch angesprochen und da ist dann auch kein Abtasten oder so, wie das manchmal so ist, sondern da wird so, ne, wenn man ins Gespräch kommt, da wird direkt gesagt, was man denkt und was man meint. Das fand ich sehr spannend und auch sehr lustig und man findet sofort Anschluss. Wenn ihr irgendwo sagt, wenn da Leute irgendwo feiern, auch draußen auf der Straße oder nachts im Club und ihr seid aus Berlin, ne? Oder aus Köln oder irgendwie aus Deutschland, die Leute finden das total, Tel Aviv und Berlin, irgendwie gibt es da so eine Connection, alle träumen in Tel Aviv von Berlin und wahrscheinlich in Berlin ganz viele von Tel Aviv, weil es da einen Strand gibt, aber es ist wirklich das Leben feiern, freundlich sein, die Leute mitnehmen, zusammen feiern, das hat selbst auf diesem Markt, wo es eigentlich um Essen geht, hat mich das nachhaltig beeindruckt.
Ja, es ist sehr viel im Jetzt. Ne? Mhm. Die Leute leben den Moment und das ist dann halt mit den schönsten Läden, die man so sieht in der gesamten Stadt oder auch mit dem besten Essen dann in dem Moment oder halt eben den Moment halt zu genießen, es rauszulassen, wenn man was denkt und so. Das ist alles sehr, 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 sehr jetzt. Das passt vielleicht auch zu diesem Thema mit der Lebensphase oder so, aber das ist auch eine Einstellung, die Leute da haben. Also das ist eine Mentalität, die man da mitkriegt und die ich in der Intensität persönlich noch nie irgendwo erlebt habe. Das ist definitiv so. Ich nenne mal kurz noch, bevor wir gleich noch mal, vielleicht noch mal so ein bisschen ins Nachtleben so reinspielungen, nenne ich noch mal kurz das, was ich zum Thema Nachtleben bzw. Vornachtleben beisteuern kann, nämlich Thema vierte Mahlzeit, Leute. Knaffee hieß das. Ich weiß, wir haben so viel gegessen, aber du hast ja von diesem Teig genannt. Das war auch eine Süßspeise letztlich. Ja, wir haben ganz viel auch Zeug. Herzhafte Sachen gegessen. Aber Knaffee war, ich habe das nochmal nachgeguckt, so ganz dünne Nudeln, so haardünne Nudeln irgendwie, die aber eigentlich eher wie ein Teig rüberkommen, die so dünn sind und so verarbeitet sind, dass es eigentlich eher ein Teig ist, wo du dich nur manchmal fragst, was ist das für eine Konsistenz? Plus Ziegen- oder Schafskäse, geklärte Butter und dann so ein Zuckersirup mit Gewürzen und Zitrusfrüchten. Dieser Sirup geht so ein bisschen Richtung Baklava, also das ist auch ganz klar der arabische Raum mit drin. Obendrauf dann noch gehobelte Pistazien. Es ist total, also ich wäre da niemals drauf gekommen. Wir haben es da, ich weiß nicht, wir haben da gesessen auf irgendeinem Stein oder so in so einer Seitengasse, wo das Leben so 20 Meter von uns weg gerade so ein bisschen tuppte, wir waren gerade so ein bisschen ruhiger und ich bin wieder in dieses, zum 12. Mal, glaube ich, an den Nachmittag in ein Gericht abgetaucht, das ich noch nie gegessen habe und schwer begeistert. War eine völlig andere Form auch, die vierten Mahlzeit, ihr wisst, wir propagieren ja immer Kaffee und Kuchen, ne? Man muss ja das Leben genießen sozusagen. Das war auch eine Süßspeise, dazu würde ich jetzt praktisch eher mal so einen Kaffee oder einen schwarzen Tee mit Milch empfehlen. Mega. Knaffee hieß es. Also
ja, mega fette Mahlzeit kann man, ich habe es auch einmal zum Frühstück gegessen. Also es geht auch. Okay, ne? Man kann ja auch vierte Mahlzeit frühstücken. Also man kann ja auch Kuchen zum Frühstück. Also habe ich nichts gegen privat
persönlich. Ja, ich merke das schon. Ja. Nee, ich hab dann lieber Shakshuka zum Frühstück gegessen. Dieses tomatige Gericht mit ein paar Eiern oben drauf, auch mega. Aber wir wollen es nicht ausfransen lassen. Über das Thema Essen in Israel können wir Stunden bis Tage lang sprechen.
Ja, irgendwann wird es eine Essen-Folge Israel. Irgendwann in den nächsten Jahren, wenn wir das machen, wenn wir da wieder hinfahren, wird einfach in eine Woche gegessen.
Okay.
Ja, da gibt es keinen Widerspruch. Das gefällt mir. Ich will mit euch ganz kurz noch ins Nachtleben abwandern, weil wir bringen Jochen Schlemer kurz ins Bett. Und wir zwei waren essen und da war es irgendwie so 10 Uhr. Und wir hatten schon so einen wilden Tag hinter uns. Wir sind wirklich viel gelaufen. Und Jochen, du hast gesagt, Alter, wenn du musst, dann geh vor die Tür. Ich bleib zu Hause. Ich dachte, ich muss einmal noch mal raus. Es war so 10 Uhr nach ich so. Ich will jetzt noch mal bisschen durch die Bars und so. Das Lustige ist, ich bin dann um 10 Uhr bin ich in eine Bar rein. Das war das Samstagabend, 10 Uhr, dachte, komm in der Bar. Ich war der Einzige. Mhm. Also ich war erstmal allein. Also es ist eine super Bar, die Aria Bar, eine super Bar, aber 10 Uhr ist für einen Samstagabend tatsächlich definitiv zu früh in Tel Aviv. Also wenn die Nachtleben sagen, meinen die, glaube ich, Nachtleben. Das war nicht so schlimm, weil ich konnte mich ein bisschen mit den Leuten in der Bar, die da gearbeitet haben, die waren sehr freundlich zu mir. Da haben sie ein bisschen gewundert, weil normal wird erst noch feucht durchgewischt um 22 Uhr. Da saß da aber schon so ein Typ. Und dann habe ich mit denen gesprochen, wo die so hingehen. Und die waren so zwischen 30 und 40. Und die haben mich dann einfach weitergeschickt. Und so bin ich so von Bar zu Bar und von Club zu Club. Und zwei möchte ich nochmal nennen, die wirklich cool war. Die Number One Bar. Das ist eine Bar, wenn ihr es so ein bisschen darker mögt. Wenn ihr wirklich Leute gucken wollt, die ganz unterschiedlich ausgelassen und ein bisschen Gothic-mäßig, aber jetzt nicht zu schlimm, aber halt ein bisschen schräg. Wenn ihr schräg feiern wollt bei guten Cocktails, das ist die Number One Bar. Und wo man später, was total lustig war, die Kulia Alma Bar. Und das ist auch gleichzeitig ein Club. Und da war an dem Abend LGBT-Party. Da ist mir nochmal aufgefallen, weil das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Tel Aviv ist die LGBT-Zentrale am Mittelmeer. Das ist im Grunde die LGBT-Hauptstadt, also die größte Pride am Mittelmeer gibt es jedes Jahr in Tel Aviv. Dann sind da 250.000 Leute, also die Stadt hat knapp 500.000 Einwohner und 250.000 Leute kommen da zur Pride. Muss man auch sagen, Homosexualität ist natürlich in der Ecke, ne, in sehr konservativen Ecken, religiös sehr konservativen Ecken, echt schwierig. Ne? Und Tel Aviv ist da, wo man sich trifft, wo das ganz offen ist, wo es ganz viele coole Bars gibt, wo es diese Partys gibt. Und da wurde dann zusammen gefeiert, Männer, Frauen und alles, was dazwischen ist und wie man sich so sieht. Und das war ein richtig cooler Abend, eine coole Nacht, Kulia Alma, ein cooler Platz. Also wildes, buntes Nachtleben. Wenn ihr in Tel Aviv seid, kann ich euch das nur empfehlen. Aber mein größter Tipp, geht später los als 22 Uhr. Man ist sehr viel alleine.
Ne? Ja, aber das ist auch nur so, sei jetzt mal kurz reingestippt in diese ganze Welt, die da halt stattfindet, die Partywelt. Ist jetzt nicht nur eine Partystadt, wir wollen das auch nicht überzeichnen, aber es ist auch da, so wie ich das auch jetzt wahrnehme von deiner Erzählung, ist schon gut, ne?
Ja, ist schon gut. Es macht schon Spaß. Und es ist vor allem, was es halt auch wieder ist, man kommt schnell in Kontakt. Es gibt ja so Städte, die sind so mega cool. Geh mal irgendwie New York alleine aus. Das ist je nach dem Laden, wo du bist, halt gar nicht so einfach, weil irgendwie alles zu cool ist. Und da wirst du sofort mitgenommen und kommst irgendwie mit Leuten ins Gespräch und so. Sehr, sehr cool. Also das macht wirklich großen Spaß. Man kann nach Tel Aviv auch einfach nur fürs Nachtleben. Und da wird es einem, wenn man eine Woche oder zwei da ist, auch nicht langweilig, weil es so viele unterschiedliche Sachen gibt. Aber, und das ist das Tolle an Israel, Israel ist so groß wie Hessen. Tel Aviv ist ein großer Part am Meer und manchmal auch ein bisschen auch anstrengend, wenn man so viel erlebt hat. Und manchmal braucht es auch Pausen und die gibt es dann vor den Toren der Stadt.
Ja, wie immer finden wir das zum perfekten Urlaub in einer Stadt, vielleicht auch eine kleine Landpartie gehört sozusagen. Mhm. Also erstmal sei gesagt, Jerusalem ist auch nicht weit weg. Also ihr könnt auch locker eine Woche oder die Zeit, die ihr da seid, in Tel Aviv sein und dann auch einen Tagestrip nach Jerusalem zum Beispiel machen. Mhm. Oder andersrum, das ist alles nicht so weit voneinander entfernt. Wir haben jetzt einfach noch einen kleinen Ort in der Wüste gefunden, der wirklich sehr gut zu Tel Aviv passt, weil da eigentlich das Gegenteil ist, aber andererseits auch wieder so ein bisschen auch nicht. Erklären wir jetzt, der Ort heißt Arad. Mhm. A-R-A-D. Ja?
Ja. Also Arad.
Ja. Kleine Stadt in der Wüste, 25.000 Einwohner oder so. Also wirklich eigentlich nicht sonderlich bemerkenswert jetzt erstmal von den Hard Facts her. Ist jetzt Stunde, anderthalb, zwei Stunden so weg. Es liegt praktisch, ja, ich würde jetzt mal sagen, im Nichts, würde ich sagen. Mhm. Also ich weiß noch, wir haben da eine kurze Radtour gemacht und standen da auf diesen Wüstenbergen, also im Wüstengebirge praktisch, und konnten wirklich ewig weit gucken. Ne, die wir da, also es ist der komplette Gegensatz, kein Mensch in Sicht, totale Ruhe. Ich weiß ja, du kannst sehen bis zum Toten Meer.
Beschreib erstmal, wie es da aussieht, Jochen. Also weil wir kommen aus der Stadt und wir sind dann in der Wüste und die israelische Wüste da ist jetzt nicht so eine Sandwüste, ist ja eher so eine steinige, helle Wüste, wo trotzdem zwischendrin mal was wächst und Oasen drin zu sehen sind. Ne?
Es wird wüstiger, ja. Also je weiter du aus der Stadt rausfährst, wird es wüstiger und dann ist die Wüste eher so, ja, würde ich sagen, Geröll. Ne? Also kleine Steine sozusagen. Und es wird dann auch immer bergiger und so weiter. Und dann irgendwann ist es karg. Also eine klassische, sehr trockene Wüste. Und genau an dem Punkt, wo wir standen, sieht man eben das, was du auch meinst. Du siehst zum Beispiel eine kleine Oase in der Ferne. Also du stehst praktisch in den Bergen, in die du mit dem Fahrrad reinfährst und siehst dann unten so einen kleinen grünen Fleck, wo dann so praktisch so, erahnst du so ein paar Palmen, so ein bisschen, da muss Wasser sein. Und solche Flecke siehst du dann vorne. Das heißt, es liegt etwas höher. Du hast eine gute Sicht, du kannst weit gucken und kriegst nochmal eine Idee vom Land so praktisch. So jetzt ganz grob überzeichnet im Rücken von dir liegt dann Arad und da irgendwann kommt dann Tel Aviv und wir haben dann Richtung Totes Meer und Jordan geguckt. Mhm. Also wir sagen, du bist nach einem kurzen Autotrip, bist du wirklich wirklich in einer Wüste. Also jetzt nicht so ein bisschen im ruhigen Fleck, sondern wirklich in der brachialen, trockenen Natur, würde ich mal
und das
sagen.
Und ich fand diesen Kontrast so großartig. Also wir hatten Mountainbikes und da gibt es so ein paar Mountainbike-Trails. Also überall in Israel gibt es gute Wanderwege, gute Mountainbike-Wege, auch durch die Wüste, weil es ja auch immer wieder Oasen gibt oder so Orte wie Arad, wo man dann Zwischenstopps machen kann. Und wir hatten halt diese Mountainbikes und sind diesen kleinen Trail gefahren. Und erstmal fand ich die Luft dort in der Wüste mega. Mhm. Du hast dich gefühlt wie ein Kurort, ohne dass es dran stand. So ganz sauber und so ganz angenehm. Ich erinnere mich, wir sind dann an einen von diesen, ne, es ist bergig und du hast ja immer so kleine Canyons und so Krater und da geht's dann bergauf, bergab und wir sind einmal angehalten, weil da waren auf dem Boden so grüne Pflanzen, so, also es waren keine Kakteen, aber irgendwas Grünes, was halt mitten in der Wüste wächst und da bleibt man auch mal stehen und wundert sich, ne, Natur, immer wieder ein Wunder und da war so ein Felsenvorsprung, wie so eine kleine Klippe. Und da haben wir uns hingesetzt und rausgeguckt über die Wüste, haben diese Oase da in der Entfernung gesehen und dann sind Vögel durch diese Wüste und es waren Tauben. Also Tauben, die man, keine Ahnung, in jeder Stadt halt sieht. Also diese Tauben, vielleicht ein bisschen größer, so diese Art Tauben, die haben da in den Felsen, in den Löchern haben die wahrscheinlich gebrütet und haben da ihre Nester. Und in dem Moment war es so ruhig. Jochen und ich saßen auf diesem Felsen und es war so mucksmäuschenstill, dass man wirklich diese Tauben, die war bestimmt vielleicht 100, 200 Meter von uns ist die geflogen und wir hörten den Taubenschlag. Mhm. Also wie diese eine Taube ihre Flügel bewegt hat. Also das war echt Magic. Das habe ich in dem Sinn, also diese dadurch, dass es da wie so einem schalldichten Raum war, also komplett ruhig in der Wüste, du hast nichts gehört. Und dann siehst du diesen Vogel und du hörst ihn in der Entfernung, wie er mit seinen Flügeln das macht. Also mich hat das nachhaltig beeindruckt. Man ist ja wie so eine Meditation da reingerutscht.
Ja, voll. Also ich weiß das auch noch, wir saßen da. Ich glaube, irgendwann müssen die Leute da draußen denken, wir haben uns nie unterhalten. Aber es war da schon wieder still zwischen uns beiden. Ja, das stimmt. Ja. Weil es war tatsächlich so, das war so ein klassischer, das klingt so, aber so ein bisschen so ein Canyon-Moment, weil du halt hoch sitzt, unter dir geht's dann tief runter und da drin kreisen dann halt so ein, zwei Vögel halt. Ne? Und dadurch wird dir dann, weil die da so durch diese Landschaft so fliegen, wird dir nochmal klar, was für eine Größe und was für eine Leere da auch herrscht. Ne? Nochmal im Gegensatz zu dem, was wir vor ein paar Minuten besprochen haben, wie das Nachtleben in Tel Aviv abgeht. Das liegt nicht weit voneinander entfernt. Mhm. Es ist tatsächlich so, ich habe nochmal nachgeguckt, es gibt so ein, diese Radtour oder diese kurze Strecke, die wir gefahren sind, ist ein mini kleiner Teil eines Rad- und Wanderweges, der von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden durch Israel geht. Das machen ganz viele junge Leute nach ihrer Militärzeit, da muss ja jeder junge Mensch zum Militär ein paar Jahre. Wir haben das immer mal wieder gesehen auf unserer Tour durch Israel, dass so Leute mit Rucksäcken, so Alternative oder junge Leute irgendwie so durch die Wüste stapfen. Ich dachte so, okay, ist da ein Festival oder was? Und dann irgendwann wurde mir so klar, das ist dieser Rad- und Wanderweg, den viele Leute gehen. Nochmal ein ganz anderer Weg durch dieses Land. Ne? Also auch ganz verrückt, eine ganz andere Perspektive auf dieses Land, als jetzt die Städte zum Beispiel zu bereisen.
Mhm. Ja, du hast überall diese Campingplätze auch und diese Areas, ne, wo du diese ganzen Trails entlang machen kannst. Das war schon, ja, auch interessant. Ne?
Ja, und das schlägt so ein bisschen die Brücke zu dem, was wir, oder zumindest ich glaube auch wir beide an Arad so toll fanden, dass halt auch da wir da auch wieder Menschen getroffen haben, mit denen man wieder schnell ins Gespräch kommt, die auch ganz anders leben als jetzt in der Stadt. Viele haben vorher in Tel Aviv gewohnt. Ich erinnere mich an diesen Menschen da. Da war so ein ganz großes, auf einer Anhöhe in dieser Wüste war so eine Art Beduinenzelt, so ein ganz großes Zelt, das fast wirkte wie ein Haus,
ja,
das war so
schlimm. Keine Ahnung, dieser Retreat, dieser Retreatplatz.
Also genau,
da kam so ein selbstgebaute Ressort.
Genau, da kam erst so ein Hund raus, wir natürlich so voll hooked, ne, geil Hund, süß. Super süßer Hund, dann kam der Besitzer raus, sagt, kommt doch mal kurz rein, dann standen wir da drin, alles so mit Teppichen ausgelegt, in diesem riesigen Zelt, das fast wirkte wie ein normales Gebäude und das war letztlich ein Aussteiger, hat er uns erklärt, hat uns ein paar Datteln angeboten, die man da ja oft bekommt, wundervolle, süße Datteln, mega.
Tipptopp da, ja.
Ein Kräutertee, ich habe noch nie solche Kräuter getrunken, merke ich einfach nur mal an. Also irgendwann kam raus, der Typ war so Yoga-Retreat, aber hat auch so schamanische Geschichten gemacht und so, also der war gut unterwegs, ne? Also der war richtig weit weg von der Zivilisation und hat das denn so, also ein ganz anderes Lebensmodell, der dann auch manchmal hatte der so Schulklassen unter der Woche, aber am Wochenende halt so Retreats, wo Leute runterkommen wollen, diese Ruhe, von der wir gerade sprachen, genießen wollen. Also so eine Spirit Lodge, irgendwie irgendwas mit Peace stand, glaube ich, auch noch auf dem Namen mit drauf. Also sehr interessant.
Spirit Lodge trifft das, finde ich, wieder, das finde ich am besten beschrieben. Das ist
ein es doch, Spirit oder?
Lodge, ja.
Der war richtig auf Spirit, ey.
Ja.
Und ich weiß noch, da saß ich da einmal in so einem Sessel, als er uns eingeladen hatte, guckte aus diesem Zeltfenster raus, war so ein Schachbrett, so ein paar Blumen, draußen war da noch so eine alte Hollywood-Schaukel in der Wüste, die so ein bisschen verlebt war, wo aber Leute dann auch wahrscheinlich am Wochenende drauf sitzen. Also ein wunderbarer Ort, um zur Ruhe zu kommen, um einzukehren, auch um runterzukommen von der Stadt vielleicht. Und ein, weiß nicht, wir sind dann, das war minimal außerhalb des Ortes Arad, wir sind dann zurückgefahren, so 10 Minuten mit dem Auto durch diese Wüste, also über eine Straße, aber durch diese Steinwüste sozusagen und kommen nach Arad rein. Und da in so einem Wohngebiet wohnte auch wieder ein spannender Mensch, der einfach da in einem Wohngebiet, in seinem Wohnhaus praktisch unter dem unteren Stockwerk eine Art Restaurant aufgemacht hat, aber nicht jetzt so mit à la carte Essen, sondern mit so Gemeinschaftsessen, wo es jeden Abend sozusagen viel von einer
Möglichkeit. Du meinst den Winzer?
Der Winzer, ja, genau. Ja.
Der verrückte Winzer.
Ja. Das war so crazy. Der hat unten dieses Restaurant gehabt, er hat gesagt, es gibt keine Karte, jeder kommt, kriegt dasselbe, kann sich zwar auswählen, aber es ist eher so Gemeinschaftsessen, Community-mäßig. Ne? Und dann kamen wir auf das Thema Wein zu sprechen. Er macht Naturwein.
Ganz große, hippe, trendige Nummer. Next big thing, glaube ich mal. Halt wirklich Wein ohne Zusätze, ohne alles. Also Wein, wie man ihn früher halt gemacht hat. Ja, vor tausenden Jahren.
Und sah halt auch wie, das meine ich jetzt positiv, wie vor tausenden Jahren, weil er war so ein Mensch, der mit großem Bart und so eine Erscheinung, einfach so ein Typ, ne, der einfach jetzt nicht groß, auch kein Bartfriseur mäßig, sondern der sah einfach verwachsen, alt, stehend im Leben irgendwie aus und kam dann auf uns zu und hat dann auch gleich wieder eine Stunde mit uns gesprochen, hat uns durchgeführt durch dieses Restaurant und vor allen Dingen auch in seine kleine, relativ kleine halt Winery, halt diese, wo halt der Wein in Fässern lagerte. Und jetzt kommt das, was ich so super finde, auch wieder so anderes Leben. Ich habe mich so gewundert, du erinnerst dich vielleicht, der hatte so eine Box an der Hose, so eine Bluetooth-Box. Ne? Ja, da stimmt, kam die ganze Zeit so psychedelischer Rock
raus. Santana und ja. Sowas.
Und ich meinte am Anfang so, ey Mann, magst du Rockmusik? Und er so, ja, aber bügelte das relativ schnell ab. Aber die Box war halt immer dabei. Und als wir dann beim Wein standen, in diesem Raum, in dem die Fässer waren, das waren ein paar wenige Fässer, das ist ja keine große... Das ist ein großer Betrieb. Sehr Idealist, der Mann offensichtlich. Lief die Mucke auch. Und zwar nicht nur aus seiner Box, sondern halt aus Boxen in diesem Raum, wo die Weinfässer waren. Und dann sagte ich so, Meister, was ist denn hier los? Und dann hat er uns erklärt, dass er seinem Wein von der Ernte ab bis zur Abfüllung immer Musik vorspielt, weil das gut für den Wein sei. Er hat eine 72 Tracks umfassende Playlist zusammengestellt. Jedes Jahr stellt er 72 Songs zusammen. Live-Musik, weil er möchte, dass am Ende der Songs Applaus ist, damit der Wein sich gut fühlt. Ich erzähle jetzt keinen Scheiß.
Nein, das hat er uns alles erzählt. Ich war dabei, ich schwöre.
Und also Live-Musik. Und da lief dann entspannter, hauptsächlich Psychedelic Rock, aber auch mal sowas wie Phil Collins live oder so. Aber halt so alles mit Herz ausgesucht, mit viel Liebe. Das hast du sofort gemerkt. Der Mann war voller Liebe und hat seine Musik ausgesucht, an der am Ende Applaus war. Und das würde sich gut auf den Wein auswirken, weil, und jetzt wird es nochmal interessant, weil diese Musik zum einen positives Gefühl, Bestätigung dem Wein gibt, aber auch Spannung aus der Luft nimmt, weil er gar nicht so auf Spannung steht. Und da sind wir dann wieder beim Thema Stadt, raus aus der Stadt, vielleicht auch beim Thema Israel generell, ein Land, das sehr unter Spannung steht. Und das war dann ein fantastisches Gespräch, das sich daraus entblätterte, vom Menschen, der Psychedelic Rock für seine Weinfässer spielt, über dieses Land, das natürlich unter Spannung steht, und auch eine Stadt, die natürlich aus Party besteht, und einem Entwurf eines Menschen, der die Spannung für sich selbst rausnehmen will und dadurch Kunst und Nahrung schaffen will. So, verrückt.
Wie hieß der Typ? Der hieß Eli. Eli war sein, hat er sich vorgenannt. Wie hieß der Laden? Weil da müssen wir euch hinschicken. Wenn er da ist, dann ist er vorbei.
Muss man eigentlich nennen, ja. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich kann es schwierig aussprechen. Ihr wisst, wir sind jetzt nicht die Aussprachengötter. Ich lese es mal so vor. Wir packen es auf den Blog. So, ihr findet auf unserem Blog, auf dem Reisen-Reisen-Blog zu jeder unserer Folgen einen Artikel und da schreiben wir das auch hin und verlinken auch seinen Instagram-Account. Ja? Also das sei mir, ich versuche es jetzt einmal, dann könnt ihr alle lachen und dann guckt ihr auf dem Blog nach. Das heißt, Eli Basade geschrieben. Eli.
Ja, okay.
Ne? Also wir lassen das so stehen. Guckt einfach unseren Blog nach und und dann werdet ihr das finden. Das ist, wie gesagt, dieser kleine Ort in der Wüste hat sehr viel spannende Seiten. Da gibt es auch genug Airbnbs mal da, wo man wohnen kann, oder man wohnt im Beduinenzelt bei der Echo Lodge da und kann da essen gehen und kann auch von mir aus auch Psychedelic Rock hören und Wein trinken oder dem Wein beim Gehen zugucken.
Ja, ist wirklich mega. Also da kann man wirklich so in der Wüste mal sein, also in der Stadt, in der Wüste, wo man viel machen kann. Hier auch das Fahrradfahren, wenn es jetzt nicht im Hochsommer, im Juli, August ist, da sind es ja 50 Grad, da fährt da auch keiner Mountainbike. Aber wir haben das über die Bike Lodge gemacht, auch ein Riesentyp, wo wir Fahrräder ausgeliehen haben. Das alles in Arad. Also Arad ist wirklich so ein schöner Counterpart. Was du vorhin gesagt hast, Jochen, man kann in Tel Aviv, wenn man eine Israel-Reise macht, kann man Tel Aviv sich nehmen als, keine Ahnung, als Hub, wo man die ganze Zeit ist und macht dann Tages- oder Übernachtungsausflüge nach Jerusalem, nach Arad oder sonst in den Süden, weil das Land nicht so groß ist und man mit entweder mit den Minibussen oder mit einem Guide oder selbst mit einem Mietwagen da wunderbar von A nach B kommt.
Ja. Ich habe am Anfang habe ich angedeutet, dass ich das bizarrste Souvenir meines Lebens mit nach Hause genommen habe. Weil das habe ich ja da in der Wüste aufgesammelt.
Alter, das ist daher, ne?
Soll ich das sagen?
Ja, sag das. Es ist nicht schlimm. Also du hast ja nichts geschmuggelt.
Nein, Dummheit schiffst zur Strafe nicht, aber ich lasse trotzdem raus. Ich stand auf diesem Berg, an diesem Canyon, wo wir saßen mit dem Vogel, mit der Taube und wo wir so runtergekommen sind, es war so ruhig. Und dann wühlte ich so mit meinen Händen so ein bisschen im Sand, in diesem trockenen Wüstensteppensand. Und da lagen halt so, wie heißt das, letztlich erodierte, also halt so über die Jahre geschliffene Relikte aus so Schnecken, so ganz kleine, so Schnecken, so groß wie eine Fingerkuppe oder so. Weiß, also wirklich durch den Sand und durch den Wind und die Trockenheit schon weiß gewaschen sozusagen und geschliffene kleine Schneckenhäuschen, so. Sitze ich da mit dem Menschen von der Bike Lodge, mit dem wir diese Tour gemacht haben, und sagst du, guck mal, die sind schön, die sind ja schon richtig so rein, ja, die liegen hier tausenden rum, die sind tot, die sind einfach so abgestorben, so, du kannst du mitnehmen, hast du eine Deko für zu Hause. Ich so, ja, cool, schenk ein das Ding. Ne? So, hab eingesteckt. Ne?
Hast du wahrscheinlich zu Hause, hast du so, das war total teuer als Souvenirs verkauft.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich hab's meiner Freundin mitgebracht, hab gesagt, guck mal, ja, hier, die sind doch ganz schön, so, ich bring jetzt eine, ne, und so, hab die jetzt vorne in meinen Rucksack reingetan, lagen diese zwei Schneckenhäuschen da bei uns, der Weil wir waren ja kurz vor Weihnachten da, kurz vor Weihnachten 2022. Am zweiten Weihnachtstag hat es hier tierisch geschüttet in Köln. Und ich kam irgendwie aus dem Badezimmer raus und es war dann irgendwie, weiß nicht, die Heizung war an. Und auf einmal kochen zwei Schnecken auf meinem Tisch rum. auf meinem Esstisch, wo die Dinger lagen. Ich so, what? Das geht doch gar nicht. Die waren doch jetzt die waren dann schon zwei Wochen lang tot, so würde ich jetzt mal sagen. Und davor ja auch und bestätigt von einem Menschen, der dort lebt. So. Wir natürlich sofort nachgeguckt. Es sind letztlich Steppenschnecken.
So Steppenschnecken.
Die Steppenschnecken leben in Felswüsten und Steppen. Verbreitungsgebiet halt rund um das Mittelmeer. Unglaublich trockene Dinger und können halt extreme Trockenheit ertragen und können Monate, teilweise mehrere Jahre irgendwie in Trockenstarre überleben. Was der Kollege vor Ort nicht wusste, was ich nicht wusste, was ich sonst niemals gemacht hätte, wenn ich das gewusst hätte. Was aber dann passierte, weil wir ja so tierlieb sind, wir haben denen sofort ein Terrarium gebaut, haben alles nachgeguckt, so was die essen, die ernähren sich so von so kleinen Algen und Flechten, haben wir dann besorgt. Und jetzt haben wir hier ein kleines Terrarium stehen, keine Sorge, abgeschlossen, es sind nur zwei und so. Und jetzt leben diese beiden Schnecken da. Und um der Sache noch eine Kirsche auf die Sahnetorte zu setzen, das war die Weihnachtszeit. Irgendwie lief im linearen Fernsehen, lief irgendwie so eine Doku über das Alte Testament oder so. Da war eine Sage über Esau und David aus dem ersten Buch Mose, Altes Testament. So, wie nennen wir diese Schnecken? Diese Schnecken heißen jetzt Esau und David und wohnen bei mir zu Hause. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es tut mir leid.
Du musst dir gar nicht leid tun. Du hast ein bisschen Romantik einfach hier reingebracht in diesem Podcast. Also das ist ja noch irgendwie auch so eine romantische, das ist ja wie so eine Disney-Geschichte, weißt du?
Ja, weil man wirklich, ich hätte das nicht getan, wenn ich es gewusst hätte. Jetzt, wo es so war, war es schön und sie leben hier artgerecht und sehr glücklich, Esau und David. Und wir haben wirklich ein schönes, wir haben jetzt zwei neue Mitbewohner sozusagen, die hier friedlich ihr Leben weiterleben können. Und jetzt aber übrigens auch schon längst wieder zu sind. Die machen jetzt wahrscheinlich wieder 12 Jahre Pause. Die waren auch nur 3 Tage wach oder so. Und jetzt sitzen die ja da um Stein. So. Esau und David. Ne?
Ja. So, ich in meinem Kopf, ne, wenn wir schon bei Gehirn sind, geht jetzt so los, was sagen die zwei Schnecken zu sich, nachdem sie die Augen aufgemacht haben, denken, mein geil, endlich wieder 2-3 Tage Wüste und wachen dann bei euch zu Hause auf.
Ja, und sehen
zum
mich.
Zum Weihnachtsbaum und sehen dich dann. Ja. Und sagen, ist das der Himmel, ist das die Hölle? Man weiß es nicht. Lass schnell was futtern und dann legen wir uns wieder 12 Jahre hin.
Ja, ja. Sind wir die Auserwählten? Ich weiß es auch nicht. Also in dem Sinne ja. gut, ich kann nur sagen, ich hab jetzt gesagt, es sind wunderschöne Tiere, sind auch ganz lieb und fühlen sich wohl und allen geht's gut so und wie gesagt, was willst du machen, ne?
Machst du nichts? In Jaffa, der Katzengeheimbund, der ist schon auf Spionagetour und die überlegen schon, wie sie irgendwelche Katzenspione nach Köln zu dir schicken. Aber schön. Großartig, Alter. Super Geschichte, ne? Mega.
Gehen wir mal. Wir machen jetzt mal so langsam den Sack zu. Wir fahren mal zurück in die Stadt und.
Ich will aber noch, bevor man sagt, zu machen wir hier auch einen Strand, ne? Ich muss
ja das
noch
vom Strand erzählen. Ja, das auf jeden Fall, weil du hast ja, wie du sagtest, einen der schönsten Sonnenuntergänge deines Reiselebens dort erlebt.
Ja. Also ich habe es ja ganz am Anfang gesagt. Es ist ein Stadtstrand mit ganz viel verschiedenen unterschiedlichen Abschnitten von Stränden. Ne? Also es gibt alles an Stränden, was ihr euch vorstellen könnt, in einer Stadt. Ne? Also es gibt zum Beispiel den Banana Beach. Da machen alle Picknick. Das ist so völlig leger. Jeder hat seine Decke dabei und da wird sich gegenseitig ausgetauscht. Mega, fand ich super. Alle sitzen da, irgendwie essen. Jedem ist scheißegal, wie er aussieht. Das ist super. Dann gibt's natürlich auch so den Nordau-Strand, heißt es, der religiöse Strand. Ne? Also den gibt's auch. Da Sonntag, Dienstag, Donnerstag Frauen, an den anderen Tagen die Männer. So, ne? Also wird dann aufgeteilt. Dann gibt's den Hundestrand, dann gibt's auch den LGBT, den queeren Strand und dann gibt's den Freshman Beach. Das ist einer von den zentralen Stränden. das ist so ein Strand, der hat auch so einen Bademeister-Baywatch-Turm. Ne? Der ist so bunt angemalt. Ne? Wer Baywatch kennt, das war so eine Serie aus den 90ern mit David Hasselhoff, mit so Rettungsschwimmern. Und die hatten immer so ein Holzhaus am Strand. Und sowas sieht man auch in Kalifornien. So ein Häuschen haben die am Freshman Beach auch. Der ist aber mitten in der Stadt. Also wenn man guckt draußen aufs Meer und wenn man sich umdreht, guckt man auf Wolkenkratzer, man guckt aber auch auf so mittelgroße Gebäude, man guckt auf diese Strandpromenade und da bin ich hängen geblieben. Da gibt es so ein wunderschönes Haus, was so in Pantone-Farben ist, was wirklich so dann die Farb ganz wie so eine Farbpalette gestrichen ist, so von gelb über hellblau bis orangefarben. Das sieht erstmal toll aus. Da sind dann auch schon die Volleyballnetze, da ist richtig viel los an diesem Freshman Beach. Und die Leute posen so ein bisschen. Da gibt es so ein paar Leute, die halt so Muskeltraining machen am Strand so abends. Und da dachte ich setze mir, ja. Ne? Und da dachte ich, setz mir dazu, vielleicht sehe ich irgendwo einen Schliemann, wie er irgendwie so wie Rocky am Strand erstmal so Sprints macht und dann so einarmige Liegestütze.
So sieht's aus.
Habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht, wahrscheinlich war es an einem der vielen anderen Beaches, weil es gibt wirklich viele und für jeden Geschmack einen. Ich bin aber an diesem Freshman Beach mitten in der Stadt halt gelandet, wo mega viel los war. Deshalb, es war vielleicht jetzt nicht der schönste Sonnenuntergang der Welt oder der romantischste, aber vielleicht das Spannendste, weil du sitzt da, ich habe mich auf den Strand gesetzt, drumherum, die Leute spielen Volleyball, Beachvolley, Leute laufen mit ihren Hunden vorbei, haben Drinks in der Hand, alte, junge in Badehose, in Badeanzügen. Die ersten ziehen sich schon so ein bisschen was drüber, weil es so kühler wird. Überall hast du so Gangs voller Möwen, die durch die Luft schwirren, die merken auch, irgendwie die Sonne geht unter, es passiert was, dann gehen die in ganzen Schwärmen, landen die auf dem Wasser, das Meer schlägt zu Wellen, eigentlich soll man nicht da abends schwimmen, die Israelis tun's trotzdem, ne, ist auch so ein bisschen Lebenseinstellung, was da steht, ein Schild, jetzt gehe ich da schwimmen, weil ich schwimme in den Sonnenuntergang. Weiter hinten am Horizont siehst du Segelboote, kleine Schiffe. Die Sonne ist so kurz vorm Eintauchen, so, das ist der Moment, wo alles so gelb wird. Weißt du, so, es ist noch, du hast noch nicht diese Röte, die gleich kommt, du weißt ja, was kommt, aber es ist schon gelb, der ganze Himmel ist gelb und es überträgt sich so auf die Stimmung. Die ersten Cocktails werden getrunken, zwei Frauen in Laufsachen ganz durchtrainiert, mit durchtrainierten Körpern laufen an dir vorbei, ne? Die sprinten da, jeder Muskel bewegt sich, also eigentlich sind die nur Muskel und du sitzt da halt und guckst Leute, du guckst, was da passiert, der Wind weht leicht und gleichzeitig aus allen Richtungen, also durch die Wellen und der Wind, das ist so ein Getöse um mich herum, dann auch wieder Leute, die so Beachsoccer spielen. Dann kommt das Meer, es wird irgendwie so ein bisschen aggressiver, scheucht die Möwen hoch. Auf einmal hast du diese ganzen Möwen, so ein wildes Chaos, ganz viele schwarze Punkte am Horizont. Und dann kommt der Moment, wo so der ganze Strand und der Himmel rotet, weil die Sonne kippt so ins Meer. Und das ist so der Moment, wo all das so kurz, so ein Kurzmoment so wie so anhält. Weil die Menschen dann doch, auch die Volleyball spielen oder die sich bewegen, kurz so rüber auf den Horizont gucken, wenn dieser rote Punkt da so ins Meer kippt und die Menschen dann ihre Sonnenbrillen abziehen, mal kurz sich so entspannen, dann entspannen sich auch die ganzen Tattoos auf den Rücken, auf den Armen, die ganzen Drachentattoos, die man überall sieht. Und das ist so dieser eine Moment, diese so 10 Sekunden oder lass eine Minute sein, wo es mal so kurz ruhiger wird und dann hatte ich das Gefühl, dann startet einfach, dann wird's noch mal lauter. Das ist nämlich dann der Moment, die Sonne geht unter und dann sagt Tel Aviv nicht, wie in anderen Städten, wow, jetzt gehen wir einen entspannten Abend. Nein, dann sagt Tel Aviv, hallo, jetzt beginnt die Nacht, jetzt geht's erst richtig los. Und du spürst den Vibe sofort da am Strand. Ne? Die Sonne wird dann erst wieder Zeuge sein, wenn die Party zu Ende ist. Und das ist dann nämlich zum Sonnenaufgang.
Ja. Ja, schön. Sehr schön, weil das ist sehr, sehr viel zusammenfasst in einem Moment, der eigentlich ruhiger ist als die Stadt. Aber ja, ich hatte witzigerweise auch so einen Moment, als wir, das hast du ja allein erleben dürfen, zum Glück, also ohne mich. Und ich hatte das in der Stadt auch, als ich aus irgendeinem Gewusel, zwischen zwei riesigen Gewuseln war, stand ich auf einmal vor so einer Straßenmusikerin, die nicht 20, 30, 40 war, sondern ich glaube 12, 13 oder so ein ganz kleines, junges Mädchen, rote Haare an so einem Keyboard und hat Musik gespielt, so ein Lied vor so einem alten, verwitterten Haus mit ganz vielen schönen Graffitis drauf. Und allein was, ich stand da 2 Minuten, ich weiß es ganz genau, weil ich eine Minute gefilmt habe, weil mich das so irgendwie getroffen hat. Und da, was da allein an Leuten vorbeiging, waren ungefähr die du beschrieben hast. Also die Schönen, die Asketen, dann wieder so ein paar Religiöse, dann fuhr wieder einer vorbei und sonst was. Auch so ein Mini-Moment der Ruhe, in einem Bild, was ich vor mir hatte, was an sich schon ziemlich bizarr war, worüber man schon lange sprechen könnte. Warum ist dieses Gebäude denn? Warum sieht das so aus? Warum sind da Graffitis drauf? Warum steht da eine politische Message? Warum ist die so jung? Warum macht die das? Warum hat die so ein Selbstbewusstsein? Warum gehen die Leute alle vorbei? Warum ist das so normal? Und warum ist es drumherum so laut und hier so leise? Das irgendwie ist, ja, also es ist witzig, dass wir beide so zwei Momente hatten, die, in denen wir so kurz dann für uns witzigerweise standen und so dachten, das ist jetzt eigentlich fast ein Kontrast, aber irgendwie kann man da am ehesten den Kopf noch aufbauen um diese absolut einmalige Stadt.
Ja, es ist eine einmalige Stadt in einem einmaligen Land, das scheint ja immer so durch, auch in unseren Erzählungen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, auch im ersten Podcast über Jerusalem. Es ist ein Land voller Spannung, was aktuell, wir sind jetzt im Jahr 2023, ist diese Spannung gerade noch größer, also diese Grundspannung immer mit Israel und wie umgehen mit den Palästinensern und das Sicherheitsaufkommen ist groß. Also man hat jetzt in Tel Aviv eigentlich, man fühlt sich im Land ja eh immer sicher, gerade als Reisender, Tourist. Das war jetzt beim zweiten Mal bei mir so. Und ich glaube, dir ging es auch so. Man sieht natürlich manchmal so ein bisschen martialischere Polizei und Militär. Also dass man, wie wir als Deutsche sind es einfach nicht gewohnt, dass man manchmal Soldaten, Soldatinnen mit großen Gewehren, mit Maschinenpistolen halt sieht, weil die Sicherheit drumherum, auch wenn man das viel nicht sieht, Sicherheit ist immer on high alert. Und jetzt gibt es ja auch in Israel eine neue Regierung. In dieser Regierung sitzen Parteien, die wirklich auch rechtsradikal sind und die jetzt nicht dafür da sind oder auch gar kein großes Interesse haben, zumindest nach ihrem Programm oder was im Vorfeld man so erlebt hat, einen versöhnlichen Weg zu einzugehen, diese Spannung zu entspannen, sondern vielleicht auch einen anderen Weg sehen. Aber das sind Teile dieser Regierung. Man muss jetzt erstmal abwarten, was da passiert. Wir waren, und das nur zum Schluss so ganz kurz, das können wir jedem nur empfehlen, wir waren im Paris Center in Tel Aviv. Der Name Peres sagt euch vielleicht was. Shimon Peres, der war auch mehrfach in der Regierung, an der Regierung Israel, Nobelpreisträger, Friedensnobelpreisträger, der sich immer dafür eingesetzt hat, dass Palästinenser und Juden, ne, dass es in Israel ein friedliches Miteinander gibt. Und das Peres Center ist quasi eine Stiftung, ein großes Haus, was ja, nach ihm, nicht nur nach ihm benannt, das war seine Idee, das hat er mit gegründet. Und da geht's auf der einen Seite geht's um zu zeigen, wie innovativ Israel ist. Und auf der anderen Seite geht's darum zu zeigen, egal wer politisch an der Macht ist, es gibt immer noch eine Zivilgesellschaft, die großes Interesse daran hat, dass das Verhältnis zwischen Palästinenser und den anderen Israelis, dass es besser wird. Es gibt ganz viele Programme, Initiativen und das war wirklich beeindruckend und wir haben da beeindruckende Gespräche geführt und was ich sehr beeindruckend bei der ganzen Sache fand, wir haben dann Typen getroffen quasi, wir hatten Glück, dass wir dann sogar den Leiter getroffen haben und mit dem einfach so ein bisschen sprechen konnten und der dann auch sagte, ja, gerade in solchen Phasen, die so bedrohlich wirken, wie vielleicht jetzt auch politisch bedrohlich, ist es wichtig, das als Chance zu sehen und nicht aufzugeben und einfach weiter zu kämpfen für ein Miteinander, um Spannungen abzubauen. Und das macht dann wieder so ein bisschen Hoffnung und das zeigt aber auch, wie unterschiedlich dieses Land ist, wie gesellschaftlich unterschiedlich dieses Land ist, haben wir auch erlebt und du erlebst es auch draußen, wie unterschiedlich das ist, wie unterschiedlich die Menschen sind, die aus aller Welt dahin gekommen sind und die religiösen Spannungen da sind, aber es ist gut zu beobachten und es ist halt wichtig und das ist wieder so ein Reisen. Ja, so ein Reisen-Reisen-Moment oder warum wir das machen, ist mit all den Leuten da halt auch mal zu sprechen und uns ein eigenes Bild zu machen und durch das Reisen vielleicht auch weiter so ein bisschen an diese Hoffnung zu schrauben, dass es doch möglich ist, diesen Planeten, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Ja, genau. Ganz klassisch Reisen sogar insofern, als dass all das, was wir beschrieben haben, die Mentalität und die Eigenschaften dieser Stadt natürlich auch dadurch begründet sind, dass es ein Land das unter mehr Spannung steht, sage ich jetzt mal, als zum Beispiel Deutschland jetzt gerade, würde ich mal sagen. Also das hat alles miteinander zu tun. Das nimmt interessante Wege. Es hat und ich finde es auch gut, jetzt diese Folge mit diesem Ort, mit diesem Peres Center zu beenden, einfach weil es abseits von politischen Entwicklungen, die manchmal besser, manchmal schlechter sind, einfach auch jetzt den rein menschlichen Ansatz hat. Das ist ein Center für Frieden und Innovation. Da geht es darum, um gute Gedanken, um neue Ideen und vor allen Dingen auch, wie kann man diese teilweise unüberbrückbaren scheinenden Schluchten zwischen Menschengruppen einfach überwinden und friedlich miteinander leben. Und das wäre doch das Schönste. Und das funktioniert vor allem, wenn man die Welt ein bisschen besser versteht. Und deshalb ist Israel zum einen ein sehr interessantes Reiseziel und zum anderen ist es einer der Gründe, warum es uns gibt. Und ja, also das kann ich nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ja.
Guck mal, wir schweigen uns nicht, nicht immer an, wenn wir unterwegs sind. Wir haben da viel drüber gesprochen und haben auch natürlich überlegt, wie viel wir darüber in diesen Folgen sprechen und dachten, wir wollen es auf jeden Fall ansprechen, weil es gehört dazu. Und es gehört dazu, dass man sich damit auseinandersetzt. Und wenn man da reist, wird man damit wahrscheinlich sich auch auseinandersetzen müssen. Man muss nicht unbedingt, aber eigentlich gehört das zu diesem Land dazu. Bei all dem Spaß in Tel Aviv, den man haben kann. Es ist halt dann immer wieder doch eine kleine Achterbahn. Und es gibt nicht nur eine Farbe und es gibt nicht nur schwarz und weiß. Und das merkt man in Israel sehr. Wir haben es aber sehr, sehr genossen, diesen Tel Aviv-Trip. Und nochmal zur Einordnung, wir waren Dezember da. Das ist natürlich fantastisch, wenn du im Dezember nochmal bei 25 Grad kurz vor Weihnachten draußen frühstücken kannst, wie wir das gemacht haben. Unser Shashuka und die Ex-Benedikta weggeballert haben, also mittags um eins zum Frühstück. Brunch und Frühstück gibt es da sehr, sehr lang. Also Dezember ist zum Beispiel eine tolle Zeit. Klar, gibt es da auch mal schlechte Tage. Da ist ja dann auch so Winter im Januar, Februar. Aber ich würde vorschlagen, also Tel Aviv ist vor allem im Frühjahr. Ich war einmal jetzt im Herbst da und ich war einmal im Mai da. Da war Frühling. Also das sind so wunderbare Zeiten. Wer es heiß mag, Juli, August, da ballert es halt dann nochmal um die 40 Grad. Wer das mag, ist natürlich auch super. Du hast einen Strand und du hast genug zu machen. Aber so angenehm ist es wirklich im Herbst und im Frühjahr für dich.
Ja, super Winter Escape in dem Sinne auch. Ja. Alright. Wir hoffen, es hat euch gefallen, unser Ritt durch und nach Tel Aviv und in die Wüste. Und wenn ihr noch nicht genug habt, uns noch nicht gehört habt, dass die Folge vor dieser Folge war die Folge zu Jerusalem, also auch Israel und einer auf eine ganz andere Art und Weise total abgefahrenen Stadt. Also wenn ihr mehr sehen wollt, dann guckt auf unsere Social Media Kanäle, Instagram, Facebook, da haben wir Videos von unserem Trip, da haben wir Fotos, da habe ich, die Schnecken werde ich da vielleicht auch nochmal abbilden. Aber,
ja, ich will die Schnecken sehen, Alter, du hast mir Schnecken, du hast mir davon erzählt, aber ich habe, von den Schnecken habe ich noch nichts gesehen.
Alter. Okay, Esau und Jakob, alles klar, dann werde ich mal gucken, ob die nochmal vor die Kamera treten, ob sie jetzt in die 2,5 Jahrzehnte dauernde Starre getreten sind. Mal schauen. Nee, ansonsten auch noch viel dazu. Auf unserem Blog könnt ihr alles nochmal nachlesen. Und es gibt ein Newsletter von uns. Wenn ihr Bock habt, unseren Newsletter zu empfangen, erfahrt ihr alles über einen Blog, wie ihr unseren Newsletter empfangen könnt. Da gibt es auch nochmal schöne Reisegeschichten und Tipps und News. Und da wisst ihr auch schon, was in der nächsten Folge kommt, vor allen anderen. Und ja. Da gibt es noch Infos zu unserem Buch, mit dem wir vielleicht schließen sollten. Denn das wird wirklich eins der Highlights dieses Jahr für uns alle, für die Reisereisengemeinde. Am 23. Februar erscheint das. Bestellt es gerne vor, damit kommt ihr es genau an dem Tag, an dem es erscheint. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das macht. Da steckt sehr viel Liebe drin. So.
Ja. Apropos Liebe, ich muss los.
Shalom.
Shalom, Shalömchen. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wir freuen uns über Feedback und wir hoffen, ihr habt, wo auch immer ihr seid, wann ihr auch immer das hört, ihr habt eine gute Zeit.
Ja. Bis bald, Leute. Adios.
Adios.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.